Herzlich willkommen zu einer neuen Folge Gib mal Feuer. Heute zu Gast einfach Producer-Legende Figup Braclavić himself ist im Gebäude.
Oh yeah.
Wir haben gerade schon mal ein bisschen angefangen zu schnacken, weil wir gerade drauf gekommen sind, dass du einfach, also ich bin übermorgen in Zürich und du hast gesagt, du hast mal eine Zeit lang, über was für einen Zeitraum?
2021 bis 2024.
Achso, mitten in Corona oder was?
Ja, mitten in Corona, genau.
Bisschen hin und her.
Genau.
Zürich, Berlin.
Ja, das war gar nicht so schlecht, weil in Zürich oder in der Schweiz war es ein bisschen lockerer als in Deutschland.
Ist so. Mhm. Obwohl Berlin schon die lockerste Stadt eigentlich ist.
Ja, aber es war ziemlich locker so generell. Also in der Schweiz hatte man im Zug zum Beispiel keine Maskenpflicht.
Boah, das ist stark.
Also das war, musst du dir so vorstellen, ich war...
Was heißt das stark?
Ist halt ein Thema, ne? Es ist ja unabhängig davon. Ist jetzt gar nicht so wild. Ich meine, ich bin jetzt nicht deswegen geflüchtet oder so. Mir war es eigentlich... mir ist das Ganze... Ich habe das für mich so irgendwie alles so bewältigt. Ich habe versucht, weniger nach außen damit rumzutragen, was ich jetzt für mich da tue und wie ich das empfinde. Einfach aufgrund der ganzen Action, die alle gemacht haben. Nee. Das fand ich auch ein bisschen weird und deswegen habe ich gesagt, nee.
Aber schon wegen Arbeit war das Ganze, arbeitsbedingt?
Es war arbeitsbedingt, ja.
Oder romanzenbedingt?
Also ich hab die Firma, also das Label Crackback Records, da habe ich einen sehr guten Freund in der Schweiz und ursprünglich hatte ich einen anderen Kollegen, den ich jetzt leider schon länger nicht mehr gesehen habe, weshalb dann ein anderer guter Freund eingesprungen ist. Mhm. Ich wollte halt im Prinzip die Firma Crackback in der Schweiz etablieren, hatte ich, also eine GmbH.
Aber du sagst, Crackback Records ist also...
Ist mein Label.
Label, so, ja.
Ich schmeiß dieses Label.
Das hört man noch voll selten.
Ja, voll.
Dass also, jemand so...
Es ist einfach, das liegt ja daran, dass einfach so die Musikart... Also ich mache das Label jetzt nicht im klassischen Sinne von, wie sagt man, dass ich jetzt sage, ich möchte unglaublichen Marktanteil oder so haben, sondern wir machen das eher so, um so einen Dachverband zu haben, damit Leute halt, die im Untergrund agieren, ein bisschen mehr so eine Art... ja, irgendwo einen Platz finden, wo mehrere Leute, die sich für diesen Sound interessieren, halt auch sehr viele interessante Leute finden.
Und was ist der Sound?
Ich würde sagen, einfach alternativer Hip-Hop generell, weil wir sind jetzt nicht nur im jazzigen Boom-Bap oder im Lo-Fi tätig, sondern wir machen international halt viele Releases mit Rappern aus Frankreich, mit Rappern aus den USA, mit Rappern aus England und anderen Ländern. Und was heißt wir? Also ich muss immer sagen wir, weil schlussendlich schmeiß ich den Laden.
Ja,
so.
Ist dein Ding.
Aber ich sehe es trotzdem als ein Kollektiv, weil viele Freunde da halt von halt sehr lange dabei sind und einfach loyal mir gegenüber dazu stehen. Mhm. Also Rapper und auch Beatmaker. Und schlussendlich ist halt mir aufgefallen oder generell der Antrieb einfach da, so eine Art, wie gesagt, einen Dachverband zu haben. Als
so eine Anlaufstelle für Leute, die jetzt noch nicht komplett big sind, aber professionell betreut werden
müssen. Unter anderem, genau. Also es gibt... Solche und solche. Ne? Mhm. Also es gibt Leute, die selber voll motiviert sind, intrinsisch, einen eigenen Plan haben, aufsaugen. Und dann gibt es wieder Künstler, die du, das kennt jeder, saudope Leute, die man halt kennt, so, die sind halt super unmotiviert, jetzt im Insta-Game stattzufinden, Bilder zu machen, etc. Aber musikalisch gefällt es dir halt einfach und die haben auch Bock, aber irgendwie machst du dann halt ein bisschen mehr für die und treibst es trotzdem nach vorne. Ja. So, es macht halt Spaß so.
Aber bist du wirkst so rastlos, du wirkst so voll...
Nee, ich habe gerade einen Kaffee getrunken, Alter, der ballert rein, das ist so unnormal. Ich habe wirklich gerade vor einer Stunde erst einen Kaffee getrunken. Und
das ist der Effekt bei dir, wenn du Kaffee trinkst?
Okay, ja, krass, Alter. Ja, ja.
Das ist ich weiß schon, warum ich kein Koffein zu mir nehme.
Ey, heute?
Weil ich wollte nämlich gerade darauf schieben, dass du, wenn du Labelchef bist, dass du an allen Ecken und Enden immer irgendwas machen musst. Und das ist doch Kopffick des Grauens, oder nicht?
Nee, ich habe mir während Corona zum Beispiel, habe ich mich halt daran mal gewöhnt, diesen täglichen Ablauf durchzuziehen. Das heißt, man hat ja viel Zeit. Und währenddessen, ich bin jetzt nicht der beste Verkäufer oder der jetzt als Label so agiert, als wäre ich über den Künstlern, sondern die Künstler müssen schon selber Gas geben. Mhm. Natürlich machen wir was, das Coole ist halt zum Beispiel, machen wir kaum Werbung, aber ich verschiffe halt gefühlt jeden Tag Vinyls. Ja.
Okay.
Das heißt, wir haben so eine Fanbase, aufgebaut. Ich selber mit meinem Namen habe ja international auch gefühlt sehr viele Fans und Käufer. Und das heißt, ich muss jetzt nicht mal unbedingt krasse Werbung machen. Das ist natürlich ein Privileg. Ob das so lange gut geht, weiß man nicht, ne?
Ja, also der Name geht wirklich, sorry fürs Reingrätschen, aber der Name geht wirklich über die Grenzen hinaus.
Ja, ja, ich habe ja auch schon Südamerika-Touren gehabt, zwei Stück und so und bin unterwegs, also ganz anders. Es war immer schon mein Antrieb, in anderen Ländern stattzufinden. Ich habe sehr oft in Paris-Shows in Lyon. Ich gehe jetzt ständig.
Reine DJ-Shows?
Nein, also so Beatmaker-Sachen oder öfter mal bin ich ja mit Künstlern unterwegs.
Ja.
Zum Beispiel habe ich jetzt mit John Robinson, der ist aus den USA, aus New York, der ist von der Crew Science of Life gewesen, den kennt man noch. Der hat viel mit MF Doom und so gemacht und so.
Okay.
Und mit ihm habe ich halt eine Tour oder beziehungsweise zwei Touren jetzt schon gehabt. Letzten November habe ich dann noch
in den USA oder was?
Nee, hier okay. In Europa. In den USA habe ich noch nicht getourt, da habe ich nur einmal in der LA gespielt. Aber schlussendlich habe ich halt sehr viele Künstler, mit denen ich halt Musik mache, abseits von Deutschland.
Ja, aber wie kann man sich das vorstellen? Du holst so jemanden, der jetzt zum Beispiel hier noch nicht big ist, aber du holst ihn rüber und tourst mit dem hier. Und woher sollen, also wir spielen halt voll raus, offensichtlich, okay. Aber woher kennen die Leute den, wie funktioniert
also
das?
Also erstens mal mache ich mit den Leuten meistens ein Album davor, ja. Dass wenn ich mit denen auf Tour gehe, natürlich was hab zum Spielen. Das ja. heißt, ich bin dann auch der DJ und Backup-MC. Und ursprünglich hat es angefangen mit einem Rapper, der heißt heute Noel Is und hieß damals Technical Development. Der ist aus London.
Okay.
Und mit ihm zusammen war ich 9, 11 Jahre, glaube ich, auf Tour. Also nicht Dauertour, ja, wir haben zusammen mehrere Projekte gemacht und sind halt wirklich auch sehr international gereist. Also Litauen, Lettland und sonst wohin. Ne? Also und weil wir halt so einen schweren Hip-Hop-Kopfnicker-Sound halt haben, plus halt nice Lyrics und halt ein bisschen Content, ein bisschen gehaltvolle Musik, plus halt nicht so überaufgeregt, sondern einfach unser Ding machen, haben wir halt sehr, sehr viel, oder habe ich sehr viel Erfahrung gesammelt in diesem Eigengame. Ja, ja. Selber dann Kontakte geknüpft in anderen Ländern und dann hat das für mich weitergenutzt. Ne? Und ich war halt schon immer so ein bisschen, ich sage jetzt nicht gegen die Industrie, aber ich habe sie halt auch immer mit einem dritten Auge mir so nochmal reingezogen so und war halt nicht so begeistert und auch dann so ein paar Erfahrungen gemacht halt mit größeren Acts.
Wollte ich gerade sagen, haben die nie angeklopft? Die müssen doch.
Ich habe doch mit Kollega zum Beispiel ein ganzes Album gemacht, ja. Oder
welches war?
Das war Golden Era Tour Tape, das war das letzte für
Sight. Ja, laber doch nicht mit den ganzen Features drauf.
Da, wo der mit dem Bus auf. Ja, genau, das ist komplett von mir produziert.
Krass.
Ja, genau.
Okay.
Und ich habe auch schon für Savage was gemacht, fürs ich glaube, das Märtyrer-Album, Limit Remix und so. Aber ja, auch schon mit SSEO und Chill und Abdi und all den Leuten damals 2013 unterwegs. Also für mich so, ich habe halt immer, stell dir vor, ich mache jetzt Beats und meistens Beatmaker sind halt dann zum Beispiel in ihrem Genre, okay, dann sind sie halt Beatmaker und dann machen sie vielleicht ein Beatset. Ich wiederum bin halt jemand, der dann mit Straßenleuten arbeiten kann, der mit jungen Leuten arbeitet, der mit Legenden arbeiten kann, der mit vergessenen Leuten arbeiten kann, ja, und sie zurückholen kann, wie MC René.
Ja.
Unterschieden, also es reizt mich einfach. Mich reizt dieses Unkonventionelle an Hip-Hop, weil ich mache eh schon für mich persönlich so mein Idealding und ich kann das nicht sozusagen nochmal on top, so wie so ein Poster an die Wand hängen, da würde es mich langweilen.
Ja.
Das heißt, ich muss irgendwie andere Wege finden, um mich mit anderen Leuten irgendwo zu finden, um was zusammenzubringen, irgendwie zu machen, was halt irgendwie, ja, ich kontrolliere das Ganze schon im Endeffekt.
Ja, aber die Leute sind ja so hart unterschiedlich. Also wenn ich mir vorstelle, du arbeitest mit einem Kollega und dann hast du aber auch schon mit Chelo und Abdi. Das ist ja, also unterschiedlicher geht's ja gar nicht. Wahrscheinlich,
ja.
oder?
Ja, das könnte man sagen. Also ich hab zum Beispiel mit Kodo damals gearbeitet. Dann gleichzeitig mit den Funkverteidigern. Also,
kenn ich nicht.
Das sind Pierce und Alizi damals gewesen, ganz viele Jungs, DOS 9, Schaufel Spaten, also solche Jungs um diesen ganzen, also dieser ganze um Morlock herum, sag ich jetzt mal, wobei Morlock ist nochmal separat, aber also dieser Sound, diese Ästhetik aus dem Osten. Und gleichzeitig irgendwie hab mich mit Crow getroffen, ich hab also unterschiedlichsten Kram halt einfach gemacht, so die unterschiedlichsten Beweggründe für Hip-Hop, so, weil Hip-Hop ist ja auch Hip-Hop, so, weißt du? Und für mich ist es nicht so, dass ich mir jetzt ausschließlich Leute suche, die keine Ahnung, nur Rap über Rap, so
interessiert mich eigentlich nicht so sehr. Du machst hart das, worauf du Bock hast.
Ja, vollkommen.
Aber dann ist ja bei dir auch, wir kannten uns irgendwie, also wir sind schon parallel irgendwie mal bei Rapper Mittwoch gewesen und ich, dein Name ist, aber ich wusste nicht, wie du aussiehst. Das heißt, irgendwann standst du einfach mal vor mir, so, das war voll spät, jetzt irgendwie vor einem Jahr oder so.
Ja.
Ja, ist der Figo, ich meine so wie Figo Barzlewicz, ich meine, das ist Figo Barzlewicz, ist so. Na, aber doch nicht. Okay, krass. Und dann so guckt man so und dann denkt man so, ach, krass. Weil ich habe so ein, zwei Freunde, die feiern dich auch hart. Dann die Rapper Mittwoch Beats damals und wie gesagt, der Name ploppt ja immer wieder auf. Und ich so, okay, krass. Deswegen geht das nur mir so oder eilt dein Name dir voraus? Oder kennt man deine Fresse auch?
Ich werde schon oft erkannt jetzt mittlerweile. Ich sehe gerade ein bisschen aus wie, wie sagt man hier, wie heißen sie, aus dem Film?
Penner, was meinst du?
ja, genau. So in der Art. Hier, Dings, ich vergesse gerade den Namen, egal, anyway.
Ja.
Auf jeden Fall, Leute erkennen mich. Also ich bin, wie gesagt, ja auch gerade international, ich hatte schon einige Situationen im Ausland, wo plötzlich Leute auf mich zukommen und so gucken und so, Crazy. Oh shit, Figo. Ich so, ja. Oh shit. So, wow. Man fühlt sich dann natürlich ein bisschen einerseits geil, weil man sagt,
super
so,
wow. Geil.
Und auf der anderen Seite denkt man, fuck, ich hab beobachtet.
So, in der Reichweite,
ja. Ja, ist schon cool. Also ich bin schon sehr froh für das, wie ich es mache, dafür, dass ich nicht so der dauernde Content-Spreader bin.
Ja, du bist nicht so diese Hochglanz, Werbung, alles durchstrukturiert, ich muss hier, da.
Einmal
da
das, aber ich habe ja jeden Tag was zu tun. Also jeden Tag mache ich irgendwas.
Das ist ein Privileg.
Ich bin immer active, treffe immer Leute, mache immer irgendwas. Ich könnte jeden Tag darüber berichten, aber es ist einfach auch irgendwie too much für mich. Weißt du? Also ich habe schnell gemerkt, so ey, dann wäre die Aufgabe halt so krass, dann ist 50% darauf zu achten, wie bringe ich das jetzt rüber? Und das ist der Kopfweg dann. Das ist der eigentliche Kopfweg. So die Musik machen, das Umreisen, das ganze Tun, das ist voll geil. Aber das was man erwartet heute und welche Methoden und so, ah, da kriege ich richtig Krise.
Ja, aber du bist ja auch ein anderer, was bist du für ein Jahrgang?
83.
Auch 83. Wann bist du?
Ah, du auch?
Ja, ich bin 83.
Hey.
Wann?
Du bist einer der wenigen 83, Februar 9.
Februar, 4.7.83, das heißt
4.7., ja, das heißt, du hast noch.
Nicht, ich habe noch ein bisschen, genau. Du, das heißt, ich überlege gerade mal bei Produzenten, weil wir hatten einen Jumper, hatten wir hier, der ist ja schon junge Garde, wahrscheinlich gibt es ja schon eine jüngere Generation noch auch als ihn, oder? Obwohl so Jungproduzenten stelle ich mir jetzt auch schwierig vor. Ich würde sagen, der wenn ich jetzt mal so doof schätzen müsste, würde ich sagen, der Durchschnitts-Hip-Hop-Produzent in Deutschland, wenn man alles betrifft, der ist schon älter, ne?
Also momentan gibt es viele, also es gibt zum Beispiel diese Shoutouts an Beat Unit, so, das ist zum Beispiel so ein riesen Beatmaker-Netzwerk.
Mhm.
Da hauen sich ein paar Jungs, ein Kumpel von mir, Six Cube, der hat das gestartet vor einigen Jahren. Und das ist eine riesengroße WhatsApp-Gruppe seit Jahren. Die haben da so eine riesen Community und da sind endlos viele Beatmaker dabei. Und da sind sehr viele auch, die später oder jetzt dann erfolgreich sind.
Ja.
Die sind da mit gestartet und so. Und ich hatte zum Beispiel jetzt auch vor kurzem so Online-Kurse gegeben während Corona und habe dann auch so einen zu dem Zeitpunkt 12-Jährigen kennengelernt, der dann halt auch bei mir vorbeikam und ich war voll krass überrascht, halt seine Mutter pusht ihn halt mega.
Ja.
Und der hat halt extrem, ist halt extrem agil gewesen und hat auch Bock mal bei mir vorbeizukommen und so, weißt du. Und dann,
mit 12?
Ja, mit 12. Und hat halt richtig, richtig Produzenten so voll und 808s und hier guck mal die Bassline und macht halt so Remix und hat mit Amis schon gearbeitet und sowas, also. Ja, sie sind, ja, es ist wie beim Skateboardfahren zum Beispiel, ich fahre viel Skateboard und da gibt's ein 7-Jährige, die machen dir halt so diesen 900, so 200
Meter Hardpipe. Das eine ist so körperliches Talent und das andere ist ja, du musst dich ja auch da reindenken und du musst ja Nächte damit verbringen, dich da irgendwie reinzufuchsen.
Der hat anscheinend sehr früh angefangen.
Okay, krass. Die Mama hat supportet, das heißt, die Mama hat natürlich auch geguckt, ist der Viehgut ein guter?
Ja, die ist cool. Also Respekt auch nochmal, Shoutouts an die. Und das ist auf jeden Fall, solche Sachen finde ich halt spannend. So. Ich würde auch behaupten, dass es bei mir so ist, dass ich definitiv auch immer so das Glück habe, dass ich sehr viele der sehr jungen Künstler, die heute hier in Deutschland auch bekannt sind oder so, dass ich einige als sehr junge Leute bei mir auf der Couch schon absitzen lassen oder haben. Und damals wusste man es halt nicht. Ne?
Ja.
Und so, und jetzt sind die halt super steil, dann trifft man sie irgendwo im Zufall und kommt, ey, yo, Figo Baba, du OG, und so, ich habe auf deine Beats gerappt mit 16 gefreestylt und so. Das freut mich natürlich sehr und da bin ich auch unter anderem Rapper Mittwoch und Don't Let the Label You beiden Dinger sehr dankbar, weil ich habe diese Reichweite damals nicht gecheckt, so weil als ich das erste Mal bei Rapper Mittwoch war, das war noch im Kalabasch
oder was?
Ja, ich glaube doch.
Ja.
Da am Ding.
Das was vorm Binu war, war es ja im Kalabasch.
Genau, da am Rosenthaler, ne?
Aber wen kannst du denn, dass du überhaupt da reingekommen?
Also Chief. Big Chief.
Der Chief hat dich mitgenommen.
Der
war Hardcore-Rapper-Mittwoch-Fan.
Der war auch dann kurzzeitig so eine Art, der ist jeden Morgen zu mir gekommen für anderthalb Jahre, glaube ich, und hat mit mir so ein bisschen, halt einfach, haben wir Sachen gemacht halt so. Und hat mich auch ein bisschen supportet und meinte damals so, ey, du musst da mitkommen und so. Und da habe ich mich halt breitschlagen lassen. Und lustigerweise habe ich an dem Tag Main Mo kennengelernt. Und Main Mo hat an dem Abend gewonnen, im Kalabasch. Und ich bin dann draußen auf ihn zugegangen und er war der erste Rapper in Berlin, den ich angesprochen habe. So, ey, voll nice, wollen wir uns mal treffen. Den habe ich damals dann zu mir mit nach Hause genommen. Und dann haben wir einen Song Rap in Berlin gemacht.
Mhm.
Das war sozusagen mein erstes Ding in Berlin, mein erstes Video.
Mit einem Battle-Rap.
Mein erster Rap, genau. Und wir haben uns gleich super gut verstanden. Und kurz danach war es dann auch Karate Andy und Mortis One und sau viele Leute, die ich halt über diesen Kontext kennengelernt habe. Und dann wiederum haben Leute, also dann hatte ich dieses Producer-Special auf meine Beats.
Ja.
Und ab da sind dann halt Leute aus meiner Heimat ausgeflippt, die so, Bro, du bist doch Rapper Mittwoch.
Ja,
ich hatte das so als Provinz-Berliner Ding so im
das war riesengroß.
Ich habe das mit den Kameras und alles mit YouTube nicht so gecheckt und was da so abgeht und bin dann erst so darauf gestoßen, so, oh. Und dann wurde mir voll klar, natürlich, in Deutschland ist so ein Land, oder Hip-Hop generell, profitiert immer sehr von so Wettbewerben.
Mhm.
So ja, Beatmaker-Contests.
Ja, ja.
Oder eben Rap-Contests und sowas. Und das ist schon sehr interessant, auch VBT damals, RBA und ja. All diese Dinge haben ja voll viele Rapper hervorgebracht.
Ja, ja.
Weil halt sich auch ganz viele Fans dann da tümmeln und dann hast du, das habe ich dann irgendwie erstmal so richtig verstanden, so, ah krass, ja klar. Da sind dann aber auch ein paar Heads dabei, weil sie halt denken, ja okay, der eine Rapper gefällt mir, gucke ich mir an. Und somit kriegen die auch so viele andere Leute mit. Also das heißt, es war immer so ein für mich immer ja, sehr interessant, wie so Wettbewerbe halt so einen Durchschnitt zusammenbringen.
Ja, das und ich habe auch gesehen, dass du hast bei Don't Let the Label Label You, ich glaube, die haben ja ihren Kanal sogar schon vorher gehabt, aber halt keine Battles drauf gemacht. Und da habe ich so ein Ding, wie du so Sets spielst. Und da war ja noch gar nicht dieses Ding, ja, das ist Don't Let the Label Label You, das ist Rapper Mittwoch, sondern der Chief, der hat noch nichts Eigenes gemacht, der war einfach so Hardcore-Fan, genau. Hat dich mitgenommen gesagt und dich gepusht.
Genau.
Und einfach gesagt, ja, du bist doch ein Produzent, du bist doch ein Beatmaker, komm mal damit hin und zieh dir das mal rein und hat dann irgendwie dafür gesorgt, dann hast du dich wahrscheinlich vorgestellt, connected und irgendwann meinte, genau. So, ja, hast du Beats, schick mal ein. Und das, genau, waren einfach Beats, auf die man battlen konnte.
Genau, das heißt, ganz am Anfang, wenn ich mich richtig erinnere, haben wir sogar erstmal noch Beats, also sag mir mal ganz schnell, entschuldige, wie heißt der DJ nochmal?
DJ Pete.
Genau, DJ ja. Pete, ich habe ihn auch öfter in Moabit getroffen und dann habe ich ihm, glaube ich, mal einen kleinen Batch geschickt und dann haben die sich mal ein paar Beats ausgesucht, dann stand mein Name und dann hat irgendwie Chief, und ich glaube, Chief hat das ein bisschen versucht da reinzubringen, dass sie sagen, so komm, lass mal so ein Producer-Award noch zusätzlicher machen, so dass dann halt Produzenten damit machen. Ja. Ich glaube, Morten und ich sind die einzigen zwei, die in diesen zwei Seasons gewonnen haben. Ja,
Morten hat einen bekommen.
Ja, Morten hat auch einen, ich habe auch einen.
Ich wusste gar nicht, dass der auch
Naja, er und ich, wir waren so die Typen, die sozusagen in diesen beiden Jahren hintereinander, ja, ja. Ich glaube, ich war 2012 oder 13 und er ein Jahr später,
crazy.
War dann sozusagen der Producer Award. Und ich hab von denen damals noch ich habe den noch irgendwie bei mir eingerahmt, so ein Rapper-Mittwoch.
Ja, ich weiß, die haben so einen ganz schlechten Bilderrahmen, so eine goldene Plakette und so, genau. Aber voll liebevoll gemacht.
Ja, voll liebevoll. Also das ist cool, klar, auf jeden Fall. Und ey, da hat man ja dann zusätzlich noch immer, die haben ja dann angefangen, irgendwie auch gerade zu dieser Zeit immer noch Künstler einzuladen, bekanntere Leute und an einem Abend war auch dann Chill und Abdi noch da und den hatte ich ja schon zu tun und schon diesen Mimix draußen, hat man sich verstanden und dann war das halt alles immer sehr, sag mal, einfach für mich.
Aber das ist doch so wie du jetzt zum Beispiel, weil ich bin jetzt nicht Hip-Hop, aber so wie du jetzt gerade gesagt, ja, Dicker, ich bin Teil davon, aber ich bin's halt nicht.
Aber wenn man Teil ist, ist man doch auch.
Ja, aber ich finde Hip-Hop.
Du fühlst es schon.
Ja und nein, aber wenn du jetzt zum Beispiel hier sitzt und sagst, du hast ja eben sowas, du meinst eben einfach so, ja, Hip-Hop ist Hip-Hop. Und ich wusste, was du meinst, auch wenn ich das nicht sagen würde, aber ich denke mir jetzt gerade so, das muss ja dann genau das gewesen sein. Alle zwei Wochen dahin kommen, connecten, Rapper, Battle-Rapper, Producer, alles ist so hier und chillen und danach noch ins Studio gehen.
Ich will das jetzt nicht böse sagen, aber für mich zu der Zeit war das so. Also es gab ja voll viele Veranstaltungen in Berlin. Es gab ja parallel dazu, das waren ja die Rap-Veranstaltungen.
Ja.
Dann gab es ja noch Beatgeeks. Das war so jeden zweiten Dienstag Beatmaker-Treffen. Da sind wir Beatmaker total eskaliert. Also da haben wir uns alle getroffen. Da
wo war das?
Direkt am Kotti im Monarch.
Monarch, okay, krass.
Es ging da voll oben ewig. Jeden zweiten Dienstag. Und weil es dienstags war, war natürlich jeder Künstler in der Stadt.
Ja.
So am Start. Und nicht alle am Wochenende weg, so.
Krass.
Und da waren dann auch immer Materia da und ganz viele Rapper sind da vorbei. Also es war richtig krass. Das war richtig eine geile Zeit. Wie
kann ich mir das vorstellen? Du hast so ein Set und da wurden einfach Beats und dann können
nur
Leute
auf Beats, only Beats. Kein Rap, nix, nur Beats.
Was haben die Rapper da gemacht?
Beats, hey, wir haben ja auch, oder? Ich habe ja meine eigene Veranstaltung seit 13 Jahren in der Panke. Ich habe so damals, das nennt sich East-West Session. Meine Veranstaltung ist ein Konzept aus allen Veranstaltungen in Berlin, weil ich war damals auf der Swag Jam, die ich kennengelernt habe vor x Jahren auf einem Dach.
Immer noch, ja.
2009 beim 1. Mai durch meine Ex-Freundin.
Ja.
Dann haben wir da auf dem Dach noch gezockt so und dann habe ich die kennengelernt, bin immer wieder vorbeigegangen. Dann war ich bei Beatgeeks halt immer. Ne? Mhm. Dann war ich bei Rapper Mittwoch. Dann war ich auch damals bei iGadget, im Lauschangriff.
Mhm.
Bei diesen
End of the Week,
genau. Da habe ich Chefcat und solche Leute kennengelernt. Mhm. Und ich bin dann mehr oder weniger überall immer gewesen und ich habe gemerkt, ich bin so irgendwie so der einzige Vagabund, der so auf mehreren Hip-Hop-Veranstaltungen hier so rumtingelt. Und dann habe ich halt angefangen auch zu netzwerken, so wie ich es gewohnt bin und habe dann auch teilweise mal Leute mitgenommen und so. Und so ging das dann alles. Also ich glaube schon, dass ich auch dieser Stadt geholfen habe, so ein bisschen so hier so Leute zusammenzubringen und so ein bisschen mit zu befruchten. So. und habe halt dann die East-West-Session gegründet, die dann sozusagen meistens anfängt mit einer Live-Band-Jam-Session versus Open Mic.
Ja.
Also Leute können Musik machen, die Band spielt eine Stunde, anderthalb. Dann haben wir ein Beatmaker-Set, dann haben wir eine Rap-Act und dann haben wir eine DJ-Party. So, so, das ist das Konzept
meiner Veranstaltung. Gab's mal eine Cross-Event mit Diltily? Weil ich kann mich, ich kann mich an East-West, ich kann mich an diesen Namen erinnern.
Genau, also wir haben öfter
zumindest auf dem Flyer.
Genau, ich versuche öfter mal, wie jetzt eigentlich mit dem Pop-Up-Shop, verschiedene Leute zusammenzubringen und immer wieder in meine Veranstaltung andere Konzepte mit einzubinden. Das heißt, ich habe die Jungs gefragt, können wir ein One-on-One-Battle, also On-Beat-Battle machen bei uns. So, und dann waren die so, ja, voll geil, voll geil. Also dann filmen wir das oder filmen nicht, je nachdem, wie das Konzept halt ausläuft, aber oder aus, also wie wir es ausführen. Und ich finde es halt immer voll cool, weil ich mag solche Sachen. Das heißt, ich gehe voll gerne auf andere Shops hier in Berlin zu, auf die Graffiti-Läden, auf die Skate-Shops und so weiter.
Legacy und so,
kennst du? Ja, genau. Ja. Ne? Und biete jetzt, haben jetzt auch wieder neu wieder angefangen, so dass wir zu jedem Shop echt hingegangen sind. Ey, können wir bei euch Poster hängen, dafür habt ihr so und so viel Gästeliste
Plätze
so
Revival,
auf jeder Veranstaltung. Weißt du, ihr könnt auch ein paar Gästeliste Plätze in eure Käufe verteilen, wie auch immer, aber Hauptsache, wir connecten uns ein bisschen. Das ist immer so ein bisschen der Antrieb für mich, weil unabhängig jetzt von Wirtschaft, Business, ich gucke auf mich und so, es ist mir halt schon wichtig, Menschen zu treffen und das Ganze auch ein bisschen zu leben, als nur durch Bildschirme und so, weil das, glaube ich, macht doch die meisten am Ende so depressiv.
Ja.
Weil ich bin immer so Expression statt Depression, so, weißt du?
Ja, das ist leicht gesagt, leichter gesagt als getan auf jeden Fall.
Man muss es halt durchziehen.
Ja.
Ja, ich sag's mal ehrlich, also da muss man halt einfach durchziehen, so. Weil man es will, wenn man Bock hat, durchziehen. Das mache ich jetzt seit ich klein bin und es gibt Phasen und so, klar, wo du denkst so, okay, manchmal kommt meine Sackgasse oder so, aber schlussendlich bist du für deinen eigenen Weg verantwortlich und kannst nur dir selber dann was vorwerfen und dann ist das auch am Ende ein guter Prozess, mit sich selber irgendwie klarzukommen, sich selber zu reflektieren und so. Ich meine, ich habe das Glück, vielleicht klappt das alles so bei mir, aber ich bin jetzt auch 42.
Was heißt vielleicht klappt das? Das hat doch bis jetzt alles geklappt, oder nicht?
Ja, deswegen sage ich ja, ich bin jetzt...
dass es so weitergeht.
Weil um mich herum geht schon viele Menschen, also ich höre immer gern zu auch, ne, und habe gern ein Ohr und ich bin auch sehr immer so ein Motivator, also wenn ich sehe, dass Leute strugglen im Leben und du merkst so, ey, nimm das, mach mal wieder ein bisschen was, damit du dich wieder fühlst, komm vorbei, lass uns treffen, fahren wir in Urlaub und solche Dinge, gerade wenn Leute so ein bisschen den Kopf tief haben, so das reizt mich dann einfach so ein bisschen. Hey, komm, lass mich so hängen, Alter. Let's go.
Krass, Alter.
Weißt du, das ist irgendwie wichtig, weil ich weiß ja, was ich für mich tue und wie gut ich bin, was ich kann und habe diesen Battle eigentlich immer nur mit mir selber, anstatt mit den Leuten draußen. Mit denen draußen feiere ich einfach, dass wir alle so eine gleiche Sprache haben, so, weißt du, dass wir uns verstehen, dass wir die Klänge verstehen, dass wir auf den gleichen Frequenzen irgendwie sind.
Ja, das hört sich für so ein Pragmatiker für mich einfach viel zu locker und viel zu positiv an. Das kann auch nicht sein, dass das alles so funktioniert.
Ja, also ist klar, natürlich gibt's Struggle. Wenn ich zum Beispiel jetzt, wie letztes Jahr, waren wir auf der Tapefabrik Crackpack Records. Ich habe 16 Rapper auf der Bühne gehabt. Wir haben in einer Stunde ein Mixtape sozusagen, ein Live-Mixtape runtergeballert, ohne Intros, Outros. Alle mussten sozusagen nacheinander mehrere 16er spitten. Es ging so direkt in den nächsten Track über. Ja. Und ich habe das alles halt selbst organisiert, alle zusammengetrommelt, das Ganze, den Stress, den ich da habe, Hotels, dies, das, Fahrten und so weiter. Wie kommen die wieder nach Hause und so. Das alles halt zu organisieren für so viele Leute, plus dann noch ein paar, die noch dabei sind, weil sie supporten und filmen oder all diese Dinge. Das ist dann halt schon manchmal Struggle, wenn man da habe ich dann immer wieder mal zum Glück auch eine Person, die mir dann, oder ein, zwei Jungs, die mir dann helfen, das Ganze so ein bisschen entspannter zu regeln, aber es ist da schon Struggle. Oder jeden Monat eine Veranstaltung zu organisieren. Mhm. Jedes Mal, da gibt's schon genug Struggle. So.
Ja, ja.
Aber die Motivation, die intrinsische Motivation ist eben genau das, dass wenn ich diese Dinge so tue, dann beflügelt mich das. Dann habe ich einfach einen guten Vibe. Dann bin ich mit meinem Leben zufrieden. So. Und
krass. Hast du nie mal so den Punkt gehabt, wo du dachtest so, boah, fuck, Alter, das läuft hier gerade alles gegen mich. Da ist eine Tür zu, hier geht's nicht weiter. Ich glaube, ich muss Barista lernen.
Nee, hatte ich wirklich noch nie. Ich hatte, um es so zu sagen, ich hatte noch nie eine Sinnkrise mit Hip-Hop.
Geil.
Hip-Hop ist ein Aspekt von meinem Leben. So, ich fahre auch viel Skateboard. Mhm. Und ich muss dazu immer sagen, dass das Skateboarding, weil mein Vater kommt aus Bosnien, wir hatten den Krieg damals, ich hätte so schnell anders abdriften können, okay. Aber dank dem Skateboarding habe ich so eine Art Street-Jazz irgendwie kennengelernt. Okay. Weißt du, so dieses auch, also Außenseiter und Außenseiter sein. Digga, ich habe mir so viele Sachen gebrochen und ich bin jedes Mal da aufgestanden und ich fahre heute noch Skateboard. Das heißt, so dieses Wiederaufstehmännchen, so, du kriegst mich nicht so einfach kaputt. Und dass dann sozusagen auch so ein bisschen der Horizont eröffnet wurde, nicht nur durch die Geografie meines Landes rumreisen, sich Architektur angucken und Ästhetiken und so weiter, sondern aber auch die Musik, die verschiedenen Genres wie Punkrock oder so, oder eben ein ganz anderer Hip-Hop im Skateboarding. Ich habe zum Beispiel die ersten Videos erst so B-Seiten-Joints, würde ich gerade sagen, aber ich meine so Gruppen gefunden wie Hieroglyphics oder sowas, weißt du, so Musik, die jetzt nicht per se, als ich 13, 14, 15 war, in den Charts war.
Null.
Sondern da war halt Busta Rhymes, da war Wu-Tang, da war vielleicht noch Mobb Deep und dann 50 Cent etc., weißt du, Puff Daddy, Biggie. Aber diese anderen Sachen haben mich halt dann auch voll getriggert, Neues zu finden. Und dann ist man halt so, hatte ich halt auch Glück, dass ich irgendwie coole Leute damals um mich herum hatte, die ein bisschen älter waren als ich. Und es war sehr dogmatisch. Aber ich habe das Dogmatische gehasst. Aber ich habe mir immer versucht, so aus allem, was ich so finde, immer den besten Teil zu picken. So.
Aber auch schon als du Jugendlicher warst oder was?
Als ich 13 war. Das klingt voll bescheuert, aber ich habe mit 13 ja schon, ich war Skateboarder, ich habe Musik gemacht. Ich wusste so richtig, was ich wollte. Damals haben alle in der Schule und meine ganzen
Fußball. Dann musst du noch voll in die Schule gehen.
Ja, klar.
Und richtig zuhören, melden und die ganze Scheiße.
Ja, aber ich war nicht immer in der Schule. Ich hab viel Scheiße gebaut. Ich bin zum Beispiel dreimal sitzen geblieben insgesamt. Ich musste das Gymnasium verlassen, da bin ich nicht so stolz drauf. Ich bin in der 6. Klasse sitzen geblieben, dann nochmal in der 7. Dann musste ich wegen der Unterstufe das Gymnasium verlassen, bin auf eine Realschule gekommen, bin nach einem Dreivierteljahr von dieser Realschule geschmissen worden, habe dann kurzzeitig keine Schule gehabt, dann wollte mich auch keine ich komme aus, das heißt Tuttlingen, das ist
Tuttlingen.
Ja, Tuttlingen wie Brooklyn, ja. Natürlich. Das ist so im Landkreis, Stuttgart. Da hast du Badisch und Schwäbisch sozusagen, also die Landesgrenzen, die imaginären, und hast halt aber da eben dann die also regional gesehen, musste ich dann in so eine Schule im badischen Teil. Die haben eine ganz andere Uhrzeit.
Ja.
Bei uns war es 7:30 Uhr im Schwabenland und da war es dann 7:50 Uhr zur Schule kommen. Ich musste da mit dem Zug rüberfahren. Ich war dann plötzlich in der Gegend, wo ich der einzige Großstadttyp war, mit schräger Cap und Skateboard, und alle haben mich schräg angeguckt und so. Und
hast du represented?
Ja, klar.
Musst du ja, ne?
Ich musste, war klar. Ja unfreiwillig einfach nur so, wie ich bin, weißt du? Und hab halt immer schon auch mit diesen, guck mal, in den 90ern oder Ende der 90er, Anfang 2000er, war es ja immer noch so volle Skills. Ich hab früh gebreakt, Malen interessiert mich ohne Ende und habe ich auch gemacht. Skateboarding, das Beats bauen, das Scratchen und Rap, Freestyle-Rap und so Scheiße. Also all diese fucking dummen Elemente. Das hat mich halt davon abgehalten, Scheiße zu bauen.
Ja, geil.
Das heißt, ich war früher, als ich klein war, auch ein Lügner und habe viel geklaut und so. Und im Rap konnte ich nicht lügen, weil ich habe mir gedacht, Mann, wenn ich später älter bin und dann hört eine Liste und dann weiß
ich nicht real.
Das ist voll wack so.
Ja.
Also bin ich durch Rap ernster und netter geworden. Hab angefangen zu reflektieren. Und während alle anderen sind voll übertreiben, weißt du?
Ja.
Und ich fand es dann halt dämlich, deswegen war der Rap oder das, wie in Deutschland Deutschrap gefeiert wird, ist bei mir nie so angekommen, wie es bei den meisten ist. Das heißt, mir ist das nicht so wichtig, der Rap an sich. Rap ist cool, rappe, rede. Ich bin natürlich mehr in die Musik oder in das Gesamtkonzept interessiert. Wie klingt der Rap als Stimme, als Instrument auf dem Beat etc.? Dann kann es halt manchmal auch sein.
Aber wenn das Gesamtpaket
ist. Aber wenn es Vibes ist, so, weil ganz ehrlich, wenn man sich vieles Mainstream reinzieht, dann finde ich, dass das jetzt auch nicht irgendwie die Erleuchtung, wenn ich da ein paar Wörter hintereinander.
Was würdest du denn sagen, als erstes Beispiel würde mir jetzt zum Beispiel Stimme als Instrument plus Beat gleich grandios, würde mir direkt Haftbefehl und Bersersien einfallen. Ja. Dieses Zusammenspiel ist ja
Hammer.
Ne? Wirklich Hammer. Was gibst, wer fällt dir da noch so ein, wo du sagst, so, sind vielleicht nicht so groß, ich kenne die wahrscheinlich sowieso nicht, aber wo du sagst, so, das ist.
Auch wenn er eigen ist, Morlock. Also ja, eigen im Sinne von, dass die Leute entweder magst du Morlock oder nicht. Aber Morlock Dilemma, safe. Also brutal.
Ja.
Der hat sich da auf jeden Fall auch was geschaffen. Finde ihn auch, also wirklich mega Respekt an ihn immer. Weil er macht seine Sachen ja auch sehr alleine.
Macht,
so.
Er macht und dafür alles macht selber das. Und die Touren, die
Vinyl
und so, das ist geisteskrank, was der gemacht, ja.
Safe. Geisteskrank, genau. Ja. Also er ist definitiv einer von denen. Also eigentlich finde ich, gibt's sehr, sehr viele, zum Glück, also sehr viele Rapper, die auch so. Auch Chefcat.
Der ist, und soll ich dir was sagen? Das verstehe ich irgendwie nicht. Weil ich finde, wir haben, ich habe mal mit Manuelsen ein Interview gemacht, wo ich so meinte, es gibt keinen Deutschen, der ein Part brutal rappen kann, wo du Gänsehaut bekommst und aber singen kann wie ein Engel. Und dann gibt's aber natürlich auch so Leute wie Chefcat, der so schön rappen kann und seine eigene Hook noch, also das sind ja, sind ja Meisterwerke.
Ja.
Das muss ja dann daran liegen, dass die Person für die breite Masse nicht so interessant. Also irgendeinen Grund muss es ja haben, dass so jemand, der solche Sachen macht, dass der nicht erfolgreicher ist. Das muss ja einen Grund haben.
Vielleicht ist
das kann
es
ja nicht sein. Das kann ja nicht sein.
Ja. Also ist klar, es liegt manchmal an einem selbst, aber ich kenne ihn jetzt auch sehr gut. Wir haben aktuell sehr viel zu tun miteinander. Wir machen gerade sehr viele Sachen. Die ganzen Reels, die er droppt, da helfe ich sofort ich ihm. Und,
ach, diese, wo der immer so am Stück?
Okay, genau, da steht dann noch meistens, das ist von mir noch, ich baue gerade Ami-Beats nach und solche Sachen. Der hat halt einfach gerade Spaß an seiner Sache und er musste sich auch, glaube ich, einfach mal auch ein bisschen lösen, weil die Industrie ist halt genauso uninteressant, ne, für Künstler wie ihn oder mich, einfach weil wir auch nicht so, die Industrie kümmert sich nicht um so Typen wie uns und sieht das Talent in uns nicht. Die checken das einfach nicht.
Verstehst du? Das ist denen auch nicht wichtig, glaube ich.
Ja. Das ist denen nicht wichtig und außerdem sitzen da auch meistens Leute, die null verstehen, was wir eigentlich drauf haben können und
wie
wir ticken. Ja. So, ja, deswegen genau, es ist halt selber machen und da bleibt auch mehr hängen. Zeig ich dir ganz ehrlich.
Ja.
Es bleibt einfach mehr hängen und die Arbeit muss ich mir so oder so machen. Weißt du?
Ja.
Also die Arbeit, ich habe gestern Abend, ohne Scheiß, ich habe gestern Abend 50 Tracks hochgeladen von mir auf GEMA angemeldet, obwohl ich einen Verlag habe. Mein Verlag kümmert sich um nichts, Bruder. Verstehst du, was ich meine?
Nee, ich verstehe es nicht.
Die kümmern sich einfach nicht. Ich will den Namen gar nicht nennen, weil es mir einfach, die kümmern sich nicht. Ich habe seit mehreren Jahren Verlagsdeal und die Leute laden meine Songs nicht hoch. Ich habe zwar über 700 angemeldete Songs von mir, weil ich ja viele Instrumentals auch habe, Instrumentalalben etc. und viel Produktion.
Ja, ich weiß.
Aber trotzdem finde ich noch über 100 Tracks nach wie vor, minus der 50, die ich noch nicht angemeldet
sehe. Aber das juckt die nicht, weil du auf so einer Scale bist, dass sie sich denken, ja, mehr oder weniger.
Nee, es ist einfach, das hat was mit der industriellen Art und Weise zu tun. Das geht gar nicht um das Jucken so, weil tatsächlich geht es da viel mehr darum, dass sich manche Leute einfach nochmal so, keine Ahnung, ey, cool, der ist bei mir, weißt du? Ja. Ey, ich hab den Figur bei mir, so
okay.
Der Vertrag und so. Und seit Jahren, ich bin einfach so, ich lasse gerade alles auslaufen, ich lasse gerade so eine Option voll schleifen und so, ich lasse Geld liegen gerade, weil ich einfach keinen Bock habe, mach die Arbeit mir selber, weil da kommt einfach nichts. Ich war wirklich groß drauf und dran, eventuell weiter zu machen mit einer eigenen Edition und sowas, aber aktuell fühle ich es einfach nicht mehr und bin eigentlich froh, dass ich jetzt meine ersten GEMA-Gelder nach 2014 das erste Mal wieder gerade überwiesen bekommen habe, weil ich natürlich auch immer alle meine Dinge abgespielt habe. Und deswegen freue ich mich und deswegen ist die Industrie halt für mich uninteressant und da geht es anderen Leuten genauso.
Ja.
Das kann ich dir was sagen.
Ist eigentlich das, sorry für die Unterbrechung. Bringt SoundCloud eigentlich auch was?
Also SoundCloud hat mir zum Beispiel damals extrem geholfen. Heute habe ich da so ein bisschen im Dunkeln mit SoundCloud, aber damals war das ultimative Tool mit Bandcamp. Ich habe Unmengen an Streams bekommen über SoundCloud für die ganzen, man hat ja einfach irgendwas hochgeladen.
Ja.
Das war auch die Zeit noch, als du auf Facebook den SoundCloud-Link schön reinladen konntest und du hattest dann sozusagen, du konntest direkt auf die Audiodatei klicken. Das haben sie ja alles dann irgendwann geändert. So, blockiert. Nee, keine dritten Anbieter mehr von unseren Plattformen.
Ja,
so, ne?
Ja.
Kein Video direkt laufen lassen von YouTube und so. Das waren ja die richtig tollen Zeiten noch so vom Internet. Goldgräber für jeden. Und da habe ich mir halt dann auch viel meinen Namen gemacht. Mhm. Aber das heute noch so wichtig ist, kann ich nicht so direkt sagen. Also ich glaube, es ist wichtig, dass man es hat, weil es gibt ja auch bestimmte Leute, die sagen, ey, Soundcloud und nichts anderes. So,
ja.
Wie es bei anderen
ist. Aber was du hast ja, wenn ich mir vorstelle, du hast Künstler, dann hast du dein Portfolio.
Also Bandcamp ist voll wichtig, weißt du, was ich meine?
Bandcamp?
Bandcamp, ja.
Was ist das?
Kennst du nicht? Alter.
Ich habe gar keine Ahnung.
Okay, gut, du bist jetzt kein Hip-Hopper.
Ja.
Safe, ne? Nein, also zum Musiker gibt es eine Plattform, sondern seit, keine Ahnung wie lang, safe seit 2010 oder 9. Die heißt Bandcamp und da lädst du halt deinen Kram hoch und du hast halt die Möglichkeit festzulegen, wie viel die Leute bezahlen. Du kannst auch festlegen, ob die Leute unendlich viel deine Songs anklicken können oder ob du ab dreimal durchgeklickt dann sagen musst oder dass dann so ein Fenster aufpoppt, hey, voll cool. Du kannst dann auch sagen, ey, du kannst mir 0 Euro überweisen, dann kannst du es dir auch downloaden in Wave-Qualität,
okay.
Du bietest halt an. Und Bandcamp schüttet Unmengen an Geld aus an Künstler. Also ich verkaufe über Bandcamp way more, denn als ich über Spotify bekomme und ich habe gute Spotify-Zahlen.
Okay.
Also Bandcamp ist ein Tool, da kannst du dein Merch verkaufen, die nehmen sich halt ein paar Prozent.
Und das hält sich schon so lange?
Ja, das ist das beste Tool für Musik.
Aber wenn sich das so lange hält, dann muss es doch Leute geben, die das auch, also Firmen geben, die das hassen, dass es existiert.
Ja, wahrscheinlich Spotify und Co. Also Bandcamp ist ein Tool, das Einzige für Bandcamp. Es gibt so zwei Sachen, die ich finde, die sie endlich hätten schon lange machen können, wäre, man kann so ein Label-Profil erstellen, man kann auch Artists hinzufügen zum Label, aber man kann zum Beispiel keine zwei Artists an einem Projekt beteiligen, so, also dass man auf beide Splittet. Seiten kommt. Ja, das ist so ein bisschen, das ist das Einzige, du hast es dann auf einer Page und auf deiner Landingpage als Label. Und wenn du draufklickst auf der Landingpage, geht's zu einem der Artists, wo es halt liegt. Aber du kannst jetzt sozusagen nicht die beiden Artists dann nochmal so, das sind eigentlich das so Kleinigkeiten, das könnte man eigentlich schon lange machen, aber das sind jetzt nicht mal so drastische Sachen. Aber Bandcamp selber ist ein übelstes Tool, also da macht man schon Geld
Bandcamp.
Mit.
Das habe ich in gerade als Produzent 11 Jahren auch. Berlin noch nie gehört.
Krass. Also es ist ein internationales Tool. Ich glaube, ich komme aus Australien oder Neuseeland. Haben die ihren Sitz und die sind voll fair. Da gibt es dann nochmal dieses Bandcamp Fridays, irgendwie Bandcamps, glaube ich, ein oder alle zwei Monate. Da nehmen sie sich keine Revenue, also da kriegst du alles dann raus und dann machen die auch noch so Actions und so. Also das ist ein Riesentool. Ich glaube, lass mich nicht lügen, aber die beweisen auf jeden Fall ein paar hundert Millionen.
Also würdest du sagen, für Künstler, für so, sagen wir mal, das
Mittel. Ich gebe dir ein Beispiel. Ja, ich habe ein Album gemacht mit einem Produzent aus Berlin, Klaus Layer, 2018. Wir haben dieses Album innerhalb von 8-9 Tagen erstellt und haben gesagt, weil wir nach Südamerika sind, auf eine Südamerika-Tour, dass wir ein Album da haben wollen, wenigstens ein neues, das wir präsentieren. In derselben Nacht noch, wo wir geflogen sind, habe ich das dann fertig gemacht und auf Bandcamp hochgeladen.
Du und ein anderer Produzent?
Ja.
Und also nur das, Beats.
Ja, nur Beats. Mhm. Wobei, da ist ein Kwame-Track drauf, ein paar Sachen sind drauf, ein paar Rap-Sachen und ein paar Instrumentals. Und deswegen haben wir auf Bandcamp hochgeladen. Da war noch nichts mit Sound, Spotify. Das haben wir erst 5-6 Monate später auf Spotify raufgehauen. Auf Bandcamp, als wir dann gelandet sind in Sao Paulo, einen Tag später, hat das Album schon auf Bandcamp über 1.000 Euro eingespielt. Weißt du? Also wir konnten direkt sofort so, hey geil, der Flug schon bezahlt, ja, nice. Also ich meine so.
Aber habt ihr da astronomische Zahlen aufgerufen oder?
Nee, es geht nicht um die Streams, sondern Leute kaufen das dann. Du kannst es digital kaufen.
Okay.
Du kannst es dir also dann dadurch runterladen in deiner Qualität der Wahl. Das heißt, du kannst ich selber.
Also du kannst auch sagen, Leute können es für 30 Cent haben, für 15 Cent haben. Du kannst
den
Preis festlegen.
Ja, ich glaube, der günstigste. Ja, wobei doch, das stimmt. Ich könnte auch 30 Cent sagen. Also es ist, du legst den Preis selber fest. Du kannst aber auch festlegen, dass es 0 Euro oder Spende ist. Und lustigerweise, wenn du 0 Euro Spende machst, dann geben die Leute immer voll viel von sich aus. Dann zahlen die einfach. Dann geben sie halt mal hier 5 Euro, da 4 Euro, da 10, da bla. Und oder ganz oft, wenn du zum Beispiel sagst, du hast 6,99 oder so, dann hauen die trotzdem 10 drauf, weil sie können mehr geben.
Aber das muss ja dann durch deinen oder seinen Namen gekommen sein, dass Leute überhaupt mitkriegen, dass ihr da was hochladet.
Natürlich, aber Bandcamp ist auch ein großes Tool. Also man muss jetzt echt sagen, da sind Ends Künstler angelegt. Also wenn du wirst dich überraschen, du wirst sagen, oh shit, dass ich das
nicht wusste. Die sind auch da?
Okay. Ja, also ganz ehrlich, Bandcamp ist eigentlich des Artists bester Freund, wenn man so im Internet aktuell rumsucht.
Okay, du bist jetzt, harter Cut, du bist jetzt genauso wie ich Anfang der 40er.
Ja, ui.
Was hat jetzt der nächste Zehner in Store? Was ist da jetzt los? Was passiert bis 50? Oh.
Figo. Ja, so ein bisschen noch, so ein bisschen manifestieren. Ja. Also die Manifestation, meiner Person. So, keine Ahnung, es gibt so viele Leute, die immer sagen, du solltest. Das ist mir eigentlich aber Latte, aber ich weiß schon, dass ich ein paar Dinge tun sollte. Das heißt.
Was sagen die denn, was du tun sollst?
Ja, ich muss halt mal dringend mal über den Teich. Jetzt gerade macht es nicht so viel Spaß, politisch gesehen. Ja. Aber ich habe halt unglaublich viel Connections nach Amerika. Ich habe unglaublich viele Fans dort und so weiter. Und ich habe mich, ich war noch nie in New York.
Ja, oh je. Yeah.
Mein Sound ist halt.
Ja, das ist lächerlich.
Ja, eben.
Das sagst du ja nicht.
Hier. Also da
das ist wirklich ein Witz.
Dann guck dir die Jacke an, so, weißt du?
Ja, nee.
So die Kultur, alles.
Aber das geht ja nicht. Das geht ja nicht. Du warst noch nie in New York.
Ich war noch nie in New York.
Aber ist für Jugos schwer zum Einreisen oder warum?
Nö.
Ja, dann.
Ich hab.
Sao Paulo
war nie Geld. Ich war broke, ne? Bis ich dann angefangen habe, mit meiner Musik dann Geld zu verdienen, habe ich ja nichts wirklich gemacht. Ich habe keinen richtigen Job gehabt, nie eine Ausbildung. Ich wollte ja vor 10 von mir an Schulen geflogen, bla bla bla. Und habe am Ende dann zwar meine mittlere Reife gemacht, aber Ausbildung. Also ich habe eigentlich nur Abgangszeugnisse von Berufsschule, von der Ausbildung, von und. Bin ich so stolz drauf. Und habe deswegen ja auch voll jetzt extrem mein Ding durchziehen müssen. So, weißt du, was ich meine? So, weil das ist das Einzige, was ich habe. So, da muss ich damit klarkommen, so irgendwie mal meine Rente aufbauen und so, bla bla bla. Und schlussendlich war ich halt, wie gesagt, noch nie in New York, weil ich früher nie Geld hatte. So. Und als ich es dann irgendwann hatte, war ja auch die Zeit schon ein bisschen anders. Also war es jetzt nicht mehr so reizvoll. Natürlich
ja,
hätte man 2009 noch gehen können und so, bla, aber
ich glaube, egal, glaub, egal, wann du musst, oder?
Ja,
einfach um mal.
Ja, genau.
Und ich glaube, da sind ja so viele Nasen wie du auch, die noch älter sind und noch mehr Hip-Hop sind und die das da wirklich, die dir was zeigen. Also ich meine, hier Falco, Morlock, wie sie alle heißen, die waren ja alle da in den letzten
Jahren. Ja, und ich war halt nie da.
Ja.
So gar nicht. Und ich habe ja, ich habe ja wirklich gute Kontakte. Connections, ja. Also ich bin mit Smith & Wesson und mit extrem vielen guten Leuten, okay, mit den ganzen Bootcamp-Leuten vernetzt, so. Die laden mich seit Jahren ein. Ich bin mit Science of Life, also lauter Rap-Crews aus Brooklyn, Queens, aus Harlem, aus Brownsville und so, also verschiedene Leute, ne? Hab ich halt mega viel
Kontakt. Ist das ein Zeitfaktor oder was?
Ich hab mir halt immer gesagt, das will ich mir so vornehmen und dann so losziehen. Und die letzten Jahre, boah, keine Ahnung, ich weiß gar nicht, wieso. Ich frage mich manchmal selber so.
Aber bist du so ein
Manifestor? Ich höre diesen Song im Kopf immer. Ich war noch niemals
ja.
in New York. Andauernd höre ich den Song.
Und aber bist du so ein Manifestationstyp generell? Manifestieren muss sein?
Eben nicht, das habe ich ja bis jetzt nicht gemacht. Das heißt, ich treffe manchmal so richtig coole Leute, so richtige Herz, weißt du, so richtig Leute, die nicht die irgendwas aufschwätzen, einfach Leute, die es verstehen. Mhm. Und die einfach so, und die dann dich angucken und sagen, Mann, guck mal, Alter, du. Die sehen mich alle woanders halt.
Ja.
Die sehen mich, ich will das jetzt nicht über mich sagen, aber ich habe das vor ein paar Tagen schon wieder gehört. Ja. Digga, eigentlich müsstest du so in dem Alchemist chillen und bla, deine Qualität, deine Skills, weil, ne, komm halt mal rüber, häng bei mir ab, check mal, wie ich es mache. Ich kann meine Skills, das präsentiere ich halt nicht. Ich zeig nicht, ey, guck, wie toll ich bin.
Aber
früher wollte ich das irgendwie, früher war ich so mittelpunktsaffin und heute, da wo ich sein könnte, denke ich mir so, boah, ist das irgendwie, boah, ist voll anstrengend. So,
weil aber du kannst das ja mit dem machen, was du trotzdem liebst.
Ja, man will halt so ein bisschen das, ich wollte halt immer dummerweise so ein bisschen dieses, ey, die Leute erkennen das Talent, bla bla
okay,
bla, bla. Ja, diesen Schwachsinn so. Nein, du musst es selber halt irgendwie
Auge drücken,
auch,
ja.
Du musst aufs Auge drücken. Und gerade jetzt in der heutigen Zeit musst du es aufs Auge drücken. Mhm. Ne? Und ich komme aus so einer Zeit, wo man halt so eben ein Album nicht irgendwie Leuten vorgespielt hat, bis es kommt, damit man dann so und alle so, oh mein Gott, und nicht tausendmal gehört davor und so, hey, jetzt kommt halt und geil. Sondern das war halt diese Zeit von so komplett.
Du musst live überzeugen, ne? On the spot.
Ja, einfach. Du musst, genau. Und wenn dann irgendeiner kommt und so, Break Battle, so okay, dann mach's halt jetzt.
Ja.
Und bei mir war das immer noch das Ding so, dass ich halt schon sehr früh immer auch Mädels um mich herum hatte, viele andere um mich herum nicht. Mhm. Und dann war man halt in kleineren Kreisen, im regionalen Kreisen, dann im überregionalen Kreisen immer so dieses, ja, bla bla bla. Deswegen musste ich härter kommen, weißt?
Okay.
Cap weiter runter,
ja.
Mehr noch räudiger aussehen, scheiß auf meinen nice Look, so. Ich bin so, I gotta come hard, so, weißt du? Ja. Weil und dann ist man, dann ignoriert man die Frauen und alles und dann wird's immer schlimmer, weil du sie ignorierst. Und so. Also es ist ganz blöd. Also so, und deswegen wollte ich mich immer davon fernhalten. Deswegen ist auch bei mir im Hip-Hop so jetzt Rap über Frauen oder Inhalt so, das so. Es gibt alles, weißt du, ich kann mit lustigem Rap was anfangen oder man kann auch mal einen Song machen, wo man sich über seinen Ex aufregt oder irgend solche Sachen so, aber generell jetzt Frauenbashing oder also so Sachen hat mich nie interessiert.
Ja.
Nie.
Aber trotzdem war es ja leider beim Battle Rap auch dabei, wo ein paar Lines gefallen sind, die so. Aber es ist natürlich.
Ey, Freestyle. Bro, deswegen war es ja auch nie meine Welt.
Ja. Okay.
Deswegen war ich überrascht, als ich dann gesehen habe, wie erfolgreich das ist und dass mich Leute anhauen, von denen ich nie gedacht hätte, dass sie sich das angucken. Mhm. Und die so voll, boah, ich liebe das. Und ich so, hä? So, okay, da ist mir auch klar, das wurde mir schon klar, als Akku Berlin gekommen ist, so mit dem Weihnachtssong, weil dann sind plötzlich Leute. Ich habe ja Hip-Hop schon gemacht, wir waren 19 oder so und Shows, Events, selber alles organisiert, wie es halt damals war und wollte halt nach oben kommen, bla, und auf einmal kommt halt, und dann hast du so eigene Homies, mit denen du skatest und so, interessieren sich nicht für den Hip-Hop, für den du machst. Ja. Die mögen keinen Deutschrap, alle haben nur Ami-Rap gehört. So,
ja. Ne?
Und auf einmal kommt das halt um die Ecke und dann drücken die das ins Gesicht.
Ja.
So, das Hip-Hop!
Ja.
Und dann wusstest du, okay, klar, jetzt kommen so neue Leute in dieses Ding rein, so die sich jetzt nicht unbedingt für die Kultur interessieren, sondern die das halt krass finden, dass irgendjemand Kraftausdrücke benutzt.
Ja.
Ja.
Aber
verstehst du, was ich meine? Wie jemand so ein Stand-up-Comedy macht so und Leute gehen halt gerne hin, weil er die ganze Zeit irgendwie
Crowdwork macht.
Ne?
Ja.
Genau.
Aber warst du dann direkt so, ey, okay, gut, hast du da dich gemacht oder hast du versucht zu sehen?
Ja, ich muss zugeben, ich habe dich gemacht, aber ich habe es trotzdem. Also ich bin jetzt nicht so jemand, der so komplett ablehnt. Ich mache das wahrscheinlich dann einfach nur aus einer Haltung gegenüber, dass mich das nicht sehr beeinflusst, dass ich will nicht beeinflusst werden davon.
Ja.
So. So, und deswegen war es dann auch so eine, weil die Beats damals, Bro, wenn die halt geile Beats gehabt hätten, okay, hätte ich halt gevibed zu ihren komischen Raps und
ja,
so.
Ja.
Aber die Beats waren halt dann selten.
Aber ganz kurz, die ersten Bushido-Beats sind doch, also ich finde.
Das ist halt ein gewisser Style, der mir nicht so reingefahren ist.
Boah, ich finde die geisteskranke Atmosphäre.
So, ich verstehe das, ich verstehe es wirklich, weil auch eine gewisse Ästhetik damit in Deutschland geschaffen wurde, die so gefehlt hat. Das alles ist mir bewusst. Aber damals konnte ich es irgendwie, da war man gerade so auf dem Weg, so geil, Alter, wir wollen krasser sein wie Freundeskreis, wir wollen krasser sein wie die ganzen und so eine Mischung aus, ne, so, wir verstehen die Straße so, wir sind da irgendwie so halb davon, aber wir verstehen auch den Jazz so, und diese Kombination so fanden wir halt voll cool und dazu kam es dann halt nicht.
Aber wer fällt dir denn direkt ein, wenn du denkst so, okay, das ist der Shit, da passt das, da kann ich den hier machen, das ist, egal wann, welche Epoche jetzt oder was du hörst, egal ob Ami oder Deutsch, wo du denkst so, ja Mann, kann ich immer hören, genau so müsste es eigentlich sein.
Cypress Hill. Okay. Wenn man so will, Cypress Hill. Da ist zwar auch harter Rap drin, so, also, ne, also Gunshot Shit und How I Just Kill a Man, weißt du, so und sowas. Also, aber es ist einfach die Ästhetik, das Gesamtkonzept von Cypress Hill zum Beispiel, feiere ich übertrieben.
Okay. Also bist du auch am Buffen?
Klar.
Ja.
Dummerweise ja. Also, ich bin nicht stolz drauf, aber es ist definitiv auch ein.
Dumme Frage von mir auch, ja.
Also, einerseits bin ich froh, dass bei der ganzen Action, die ich da tue, ich so eine Art Beruhigungsscheiße habe. Und auf der anderen Seite ist es natürlich dann auch eine Hemmung, öfter mal, wenn man gerade eigentlich richtig loslegen könnte oder so. Und dann denkt man so, boah.
Aber wie kriegt der Marvin das immer hin?
Das frage ich mich manchmal auch.
Das ist geisteskrank.
Also nicht nur er, sondern auch
Morten. So viel buffen und so viel Drive haben.
Also ich glaube, bei denen ist es aber auch sehr, ich kenne die beiden sehr gut, und bei den beiden ist es natürlich auch die Gabe, dass sie eine unglaubliche höfliche Form des Umgangs mit anderen Menschen haben.
Mhm.
Finde ich. Also
ja, übelst. Aber
ich es kann natürlich ein Team. Also ich glaube einfach, dass sie es geschafft haben, also ein Team um sich herum zu begeistern. Und Leute, die halt, auf die sie sich verlassen können. So, auch wenn es natürlich überall immer Action und irgendwas gibt, das ist ja klar. Aber du hast halt, wenn ich da immer wieder dabei bin und ich treffe sie öfter oder so, dann ist da immer ein Pulk an Leuten dabei.
Ja, safe. Ja.
Die alle jetzt nicht super aufgeregt sind, aber immer super freundlich und höflich zu mir. Die behandeln mich immer voll nett. Hey, Figuboji und so. Also, deswegen glaube ich, hat das auch ein bisschen was mit dem Charisma zu tun.
Ja.
Also ich glaube einfach, dass viele Leute eben gerne folgen, weil er einfach auch sehr höflich einfach wirklich ist.
Ja,
höflich. Er direkt einfach. Ich glaube auch, dass er kann zwar schon manchmal auch so ein bisschen so, weißt du, so ja. anhören, ja, aber eigentlich direkt, ich habe das Gefühl, dass er immer sehr direkt ist.
Aber ich wollte eigentlich darauf hinaus, dass der, obwohl die so viel buffen, dass die trotzdem den Drive haben, dass die trotzdem Sachen hinbekommen, dass die Output haben, dass die jetzt nicht so Hänger sind, weil du hast gerade bei dir so gesagt nach dem Motto, ja, wenn man kifft, dann ist man auch mal, prokrastiniert man schon mal gerne oder so, aber man hat das Gefühl bei denen irgendwie nicht, und das sind die einzigen, die ich kenne, wo man das Gefühl hat.
Der Prokrastinierungsfakt bei mir ist, dass ich dann zum Beispiel oft alles selbst mache.
Okay.
Darum.
Okay.
Dann habe ich Ansprüche an mich
und
denke mir so, boah, geil, das nächste Video muss voll krass sein.
Ja.
Dann mache ich mir die Ari dann, und dann mache ich es halt nicht. Oder und dann prokrastiniert. Das ist so das Ding. Deswegen sage ich das gerade mit dem Team, mit den Leuten um sich herum, dass wenn irgendwas gefilmt wird, mir dann real gefilmt werden muss, ich muss mir selber irgendwie die Kamera irgendwo hinstellen momentan. Oder ich muss jemand fragen, der sich dann von mir unsicher ist, weil er nicht weiß, ob ich es richtig mache für mich. Weißt du so? Das ist dann immer so ein bisschen mein Problem. Was man halt hat, wenn man jetzt nicht dieses Megateam um sich herum hat.
Aber hast du denn eigentlich schon mal sowas? Hast du über deinem Leben schon mal so ein Jahr lang das oder zwei Jahre lang dasselbe gemacht? Nee, ne?
Nee. Also dasselbe.
Ja.
Also ich könnte halt sagen, dass ich gefühlt irgendwie 13, 14 Jobs habe, die ich andauernd tue und die.
Ja, aber das ist es ja nicht. Das ist
aber
ja.
Aber nee, würde ich nicht sagen, nee. Ich hab auch nie jetzt irgendwo fest gearbeitet. Ich habe auch nie ein Jahr irgendwo eingezahlt.
Oder mit einer Frau so vier Jahre am Stück zusammen irgendwo gelebt und dann beruflich noch nebenbei das gemacht, sondern. Du hast immer
nur Mucke. Also ich lebe hauptsächlich von der Musik. Und davor, die Jahre davor, war ich einfach sau broke.
Ja.
Und habe halt das Glück gehabt, dass meine Eltern unglaublich gnädig mit mir waren. Ja.
Okay.
In Zeiten, wo sie mir halt auch einfach mich haben halt leben lassen.
Aber Jugos sind eigentlich auch streng, ne? Ich kann mir so schwer vorstellen, wie so ein
Meine Mutter ist ja deutsch.
Okay.
Und mein Vater ist Bosnier.
Okay, ich kann mir so schwer vorstellen, wie ein bosnischer Vater sagt, Hip-Hop, ja, probier mal. Heide.
Nee. Aber in dem Moment, als zum Beispiel 2012, 2013, hatte ich so die ersten Doppelseite Juice, glaube ich. Und da war er dann
2012, 2013 schon?
Mein Sohn. Weißt du, so, und dann kam auch, ja, damals schon,
da habe ich noch
mein Debüt gehabt, Old School Future, hier ist das Album. Und ich hatte halt das Glück, dass halt auch der Stefan Stillus mitbekommen hat, damals.
Wer ist das?
Der Chefredakteur der Juice damals.
Okay.
Und der hat halt einfach so ein, ich glaube, Beat-Tape des Monats geschrieben. Dann wiederum später. Also es ging halt bei mir auch damals 2013 ja end up, also da von Oleg Sesh, Chef Kill, alles. Ja. Da war ich ja mit Gavlin und so Army, alles. Da war so richtig 2013, 2014 war brutal, dann hatte ich so eine eigene Crew noch, Man of Boom, da waren wir überall unterwegs, das war verrückt. Deswegen hat mich dieser ganze Deutschrap-Kosmos nicht so interessiert zu der Zeit, obwohl ich eben mit Ratar und der hat mich aus dem Knast angerufen, weißt du? So, Digga, da war das.
Aber ist das so, wenn die meisten...
Monatelang, Alter.
Ja, wenn die Rapper sich denken, ja? ich brauche Kopfnicker-Beats, egal was, ich brauche Kopfnicker-Beats, dann ist so...
Ja, also ich würde schon sagen, dass ich so einen gewissen... Ich arbeite halt unkonventioneller an diesen Beats. Alle diese Leute aus diesem Genre, wo am ehesten die Hörer kommen, oder die Produzenten und so, die haben halt alle AKs, MPCs, ne? Mhm. Also die AK-MPC oder eine SP-12, also diese uralten Drum-Machines oder irgendwelche Rolands und keine Ahnung, oder irgendwelche Bandmaschinen und so. Und ich habe halt von vornherein alles mit Computer machen müssen, weil ich sowas nicht hatte, kein Geld. Ich war froh, dass es ein kleines Programm gab, das einfach funktioniert hat. Dann gab es irgendwann Reason 2002 und ich habe halt einfach nur am Sound gefeilt, weil ich einfach wollte, dass die Scheiße halt geil klingt. Und deswegen arbeite ich so unkonventionell. Hm. Schon allein da. Und
aber ist dann schnell, weil ich habe ja keine Ahnung von der Materie, ist dann hört sich das anders? Hört man das? Geht das schneller? Dauert das länger? Ist das detailverliebter?
Der Punkt ist, dass Leute denken, dass ich meinen Sound eben auf diesen Maschinen mache, weil ich so gut nach dieser Soundästhetik, weißt du, dieser 90er Jahre von so Drum Machines, diese 90er Jahre Hip-Hop und so. Und da bin ich halt einfach, da habe ich einfach Bock drauf gehabt die ganzen Jahre. Und ich habe halt nie aufgehört und ich habe so meine eigenen Trademark halt. Ich habe so richtig einen Figup-Trademark. Voll viele Leute, kannst du die meisten Leute fragen, sagen immer, ja, Figup-Beat, Figup-Snare.
Ja. Also. Ich höre es ja auch, weil ich habe einen Kollegen in München, der war bei Rapper Mittwoch damals zu Gast und der dann irgendwann meint er so, ich höre jetzt hier auch Figup Bastewitsch, meinst so, hey, der hat doch nur für so zwei Battles einen Hintergrundbeat gemacht. Ja, aber ich habe da mal reingehört und so, der ist halt so, der dickt halt.
Ja.
Ne? Und der meint so, mir gefällt das und dann hat er mir so Sachen gezeigt und ich so, okay, krass, weil für mich warst du halt wurde unten eingeblendet, wir haben zweimal drauf Leute beleidigt und dann war es das halt. Man wusste ja nicht mehr.
Und umgekehrt war es ja für mich genauso, wie Rapper zu sehen und so, wusste man nicht, was ist Rapper Mittwoch, wer ist Ben Salomon,
klar.
Was ist diese ganze, ne, was war das? Ich habe das ja wirklich auch,
ich stand einfach auf der Bühne so okay.
Ich habe damals dieses Drop Dynamic Last Unlimited Battle dort gesehen.
Da warst du auf der Bühne.
Ja, ich wusste halt nicht so richtig, was geht hier ab, was ist so, ich hab diesen ganzen, ich habe das erst so richtig dann mitbekommen, als dann so Karate Andy mit Mainmo, so dann, als ich da war auch so ein Battle auf meinem Beat und so. Und dann habe ich so erst gerafft, so was für ein Impact das plötzlich hat. Und das ist Top Present oder wie sie hießen damals.
Top Present, genau.
Das habe ich dann mal irgendwie so ein bisschen, okay, krass, die machen das so ein bisschen offizieller halt, ne? Ja. So, und dann war ich ja dann mal dabei und war immer dieses so, okay, jetzt müssen wir kurz aufnehmen für die Show und so. Dann war ich so, es hat mich alles ein bisschen irritiert am Anfang. Ich wollte so, was ist das alles?
Und aber hast du,
war ich da nie so dick drin, weißt du, genauso wie du jetzt wahrscheinlich so, ein Beatmaker, der da hinkommt, macht halt Beats.
Ja, voll, weil obwohl sich das überschneidet, taucht man so in die andere Sachen nicht so mit ein. Aber hat man einfach deine Beats genommen und gedacht, okay, darauf kann man battlen, oder wurdest du gebeten, so, könntest du nicht mal einen machen, wo man richtig geil auch battlen kann?
Nee, ich habe das jetzt nicht
speziell. Oder automatisch?
Ich habe keine Beats speziell für Rapper Mittwoch gemacht. Okay. Ich habe einfach immer endlos viele Beats.
Aber gibt's die noch irgendwo?
Ja, klar. Zum Teil veröffentliche ich gerade auch einige dieser Beats, weil ich habe halt, es gab zum Teil von den Beats, haben halt Leute Songs drauf gemacht, ein paar Jahre später oder so, immer wieder. Also manche dieser Beats, und ich werde auch immer wieder, gerade über das Donated Label uns auch angehauen, oder wurde, dass sozusagen immer mir Leute irgendwelche Videos mit einer Zeitangabe geschickt haben, dieser Beat, wo ist der, wieso finde ich den nicht? Und ich habe dann jetzt halt gesagt, okay, ich mache jetzt gerade so parallel zu meinen klassischen Releases einfach so eine Art Dropout, von so, das nennt sich Peng Peng, das ist so Peng Peng Series, einfach Instrumentals, immer 10 Stück von damals, ich mache so fast chronologisch irgendwie, dass ich halt so die ganzen Soundcloud-Uploads, die ganzen, wie mit Marvin, Song 21 Stunden, da gibt's einen Song, gibt's alles, aber das Instrumental findest du nirgends, perfekt, also packe ich es auf diese Peng Peng drauf, und somit habe ich jetzt halt irgendwie immer so 10er Packs.
Und dann gleichzeitig Spotify.
Genau, das ist dann überall.
Wie heißt
das Bandcamp.
Bandcamp, genau.
Bandcamp.
Ja.
Und das haue ich dann halt überall raus und das gibt halt zusätzlich. Tatsächlich läuft es ja gut mit den Streams.
Okay, oder? Also muss ich mal lauern, dass da jetzt bei diesen 10er-Packs da einer von diesen, oder diese
alten. Ja, da sind schon ein paar drin. Also ich habe jetzt vor kurzem ein paar rausgehauen. Da sind dann aber auch Beats zum Beispiel von so Songs wie mit Oleg Sash. Damals gab es von diesem Authentic Athletic 385i oder so. Und davon ist
Instrumental. Und die Instrumentals gibt es nirgendwo?
Nee, die gibt es halt jetzt dann endlich mal draußen. So. Und das habe ich mir überlegt, weil eigentlich habe ich so viele Songs produziert, so für so viele Leute. Für Savage und sonst wem alles, wie gesagt, und so weiter. Und diese Beats gibt's nicht. Und dadurch, dass ich ja so eine, also mein Vorteil ist ja, dass ich auf extrem vielen so verschiedenen Schichten des Hip-Hops stattfinde, was mir auch klar war, dass man das machen muss, wie ähnlich wie mit meiner Veranstaltung, oh, ich bin auf der Veranstaltung, aber da sehen wir keine Beatmaker bei den Rappern, umgekehrt bei den Beatmakern ist kein Rapper, also ist doch sinnlos, die Rapper könnten doch da alle ihre Beats finden, so, weißt du, und so, und deswegen habe ich diese East-West-Veranstaltung gegründet und genauso ist es halt also mit dem ganzen Kosmos, den ich halt hab, so, ne, dass ich das halt irgendwie, das ist so das, was ich am liebsten mache, dass ich immer zwischen all diesen Layern stattfinde, weil all diese Layer, wenn es jetzt weniger gerade mit Rap zu tun hat, dann machen wir meine Instrumental Beats in der Playlist irgendwelche.
Aber hast du da auch
live
mal,
oder?
Hast du schon mal das Gefühl gehabt, aus dem Motto, hey, ich mache hier, ich connect dir, ich tue und mach und aber hier hinter meinem Rücken wird hier connected und die Leute kennen sich nur durch mich und lassen mich außen vor, das ist so ein bisschen enttäuschungsmäßig?
Ja. Das hatte ich auch schon, aber wer bin ich und kann ich in die Köpfe reingucken? Also ich habe mit niemandem so Verträge oder irgendwas, als dass ich sagen will, ey, du hast mich hintergangen.
Okay.
Und eigentlich muss ich ehrlich gesagt sagen, ist ja meine Motivation, auch Leute zusammenzubringen. Also wäre es echt beschissen von mir, wenn ich das die ganze Zeit tue und dann ab so einem Moment denke, ey, das geht aber nicht. Ich freue mich ja eher, weil es mich dann auch vielleicht sogar motiviert, denen zu zeigen, so, why without me? Weißt du so, warum seid ihr weg? Warum so ein Move? Mhm. Aber es ist keine kein Problem für mich, nein. Also weil auch natürlich, wenn man eine Masse an verdammt vielen Leuten kennt und mit so vielen Leuten arbeitet, dann müsste ich ja jeden die ganze Zeit checken irgendwie.
Ja.
Und dann hätte ich irgendwie nachher 250 Leute zu checken oder so, die alle irgendwie ihr Ding machen und jeder hat so, du weißt, wie Artists sind so, jeder hat so seinen eigenen Kopf. Morgen gut drauf, in 3 Tagen
Rap-Artist.
Eingewiesen. Dann wieder, hey, jetzt bin ich ready. Dann 3 Wochen später so, hey, sorry, Bro.
Ne, ich mein gar keinen Bock drauf. Ey.
Also, das gibt's halt auch. Also deswegen, nein. Ich glaube, da bin ich, also, dass das schon, dass man das hin und da mal auch mal irgendwie gedacht oder gesehen hat, so, und dass es vielleicht einem irgendwie komisch hochkommt, ja, aber dann muss ich echt sagen, so, dann frage ich mich, warum fühle ich jetzt so? Mhm. Das frage ich dann wirklich, weil ich mag das Gefühl ja nicht. Und ich finde doch, dass das sehr unangenehm ist. Und dann merke ich halt ganz oft, dass ich eigentlich froh sein kann, weil wenn das dann wirklich so stattgefunden hat, dann werden sie es halt mal später in ihrem Buch schreiben. Ja, und dann haben sie über Figur kennengelernt und so.
Ja.
Aber, und wenn es nicht so ist, it's okay, Bro.
Ist egal.
Dann finde ich halt auf 10 anderen Partys statt, weißt du?
Ja, das ist 10 anderen Partys stattfinden.
Aber verstehst du, was
ich meine? Du hast auch einen Flattermann. Du hast Restless Leg Flattermann.
Ja, das bin ich immer, Bro.
Ja,
das bin
ich denke mir die ganze Zeit so.
Tut mir leid.
Du brauchst Urlaub. Du brauchst eine Pause.
Krass. Das ist interessant. Nee, Urlaub brauche ich nicht. Sondern, ich würde ganz
gerne. Ich glaube, du willst durchdrehen auch, wenn ganz viel Ruhe ist, oder?
Ich glaube, der Urlaub kommt, wenn ich dieses Jahr mein Pensum erreiche. Dann habe ich Urlaub im Kopf.
Okay.
Weil, guck mal, du kennst es ja bestimmt, vielleicht nicht von dir selber, aber von Ambitionen, die du hast und Sachen, die du eigentlich auch schon fertig da liegen hast. Und aus irgendwelchen Gründen machst du dir mehr Platte, wie du es jetzt alles organisierst, als statt das wirklich organisierst.
Ja, das habe ich zum Glück nicht.
Ne?
Ja,
also das liegt aber nur an der Fülle. Und dann ärgere ich mich irgendwie manchmal halt immer wieder. Und ich denke so, fuck, schon wieder 5 Tage vergangen und ich denke mir das nur und ich höre mir die Sachen an und aber es ist nicht da draußen und ich laufe die ganze Zeit so rum im Kopf, so als wäre es jetzt gleich da und so und dann.
Aber du musst selber.
Ja, ich muss selber. Ich glaube, das ist so das Ding, aber ich bin halt so, guck mal, ich smoke.
Mhm.
Ich habe wahrscheinlich AHDS, DS, DS, DS und so. Und ich bin halt so nie im Bremsen. Ich bin immer der Letzte, der von Veranstaltungen geht. Wir waren letztes Jahr, habe ich mit René am Osthafen Festival in Frankfurt gespielt.
Ja.
Das ist ein draußen Festival, so ein bisschen abgezäunt. Ich war um 5, 6 Uhr morgens der Letzte, der noch so eine Bierbank gesessen hat, mit einem so ein Dude eingesmoked hat und dann bin ich endlich ins Hotel. Also ich bin so immer der Allerletzte. Ich weiß nicht, es ist wie so, Der Bergsvater, der so schlafen geht, wenn alle schlafen, so.
Aber ist das, weil du keinen Bock hast, was zu verpassen?
Das war früher so. Heute ist es gar nicht mehr so. Ich glaube, es ist so bedingt durch so komische Aktionen von früher, weil wir uns gegenseitig früher, als wir junge waren, in so einer bestimmten Zeit uns richtig fies halt so Farbe ins Gesicht gemalt haben und so Sachen. Ach, also wenn der Erste eingepennt ist,
ja,
dann gab
es gibt so, Dings, so. Es gibt so einen Comedian, der sagt immer so, don't drink with white people because when the first one falls asleep, they do borderline gay shit. Die machen dann so Fotos mit Pimmel neben ja. Dings oder wie gesagt, wie du schon sagst, ja. Irgendwas ja. Anspucken oder so.
Ja, Alter. Und ich war jetzt auch nie so der Typ, der krass gemalt hat oder so, obwohl ich immer gern auch so Scheiße gebaut hätte, aber in so bestimmten Punkten war es mir dann moralisch manchmal einfach zu viel. Und weil ich halt selber nie wirklich derjenige sein wollte, der in diese Trap fällt,
ja.
War das halt auch ähnlich wie bei Drogen nehmen früher so. Ich habe dann halt getrunken und alles und habe versucht, mich so krampfhaft so, ich bin voll da. Mhm. So und hatte dann, aber über die Jahre entwickelst du da halt dann so eine Art, du kannst
dann umgehen.
Ja, genau. Ja. Und kannst dich halt dann auch ganz normal geben, obwohl du eigentlich, keine Ahnung, ich trinke du jetzt nicht viel.
Aber ich stell mir auch vor, zum Beispiel, weil letztes Mal war ich bei einer Freundin, die hat gesungen in so einem kleinen Schuppen, dann war jemand da und meinte, ey, da vorne liegt Figo auf, dann kam, das war diese Eckkneipe.
Urban Egg.
Genau.
Urban Egg, ja.
Da standst du einfach, Figo Bastelwitsch und ist so am Dingsbus und da hatte ich das Gefühl, du bist so, das ist so deine Ruhe. Du bist so voll in Ruhe da. Also um dich herum sind die Leute so, oh mein Gott, krasser Übergang, pipapo, das ist doch der. Und du stehst da einfach Maximum gechillt, machst dein Ding, da kommen die geilsten Beats und denke ich mir so, okay, vielleicht ist mir gerade eingefallen, vielleicht ist das auch das, dein auf der Couch liegen.
Ja, also ich lieb's voll. Also ich muss dir ehrlich sagen, ich am liebsten habe ich es, wenn ich 3 Stunden oder so auf der Bühne sein kann.
Ja.
Vorgestern haben wir in Luxemburg gespielt mit Galf und dann hatten wir 45 Minuten. Ich komme dann gerade erst so rein, so richtig, so dass man denkt, yes. Und dann ist so, noch eins so. Das ist immer so, ich mag's halt einfach. Ich habe halt auch früher so voll lange so Beatsets halt auch ewig lang gespielt. Teilweise bis zu 4-5 Stunden. Und die Leute sind halt nicht gegangen.
Aber gibt es sowas noch?
Wenige. Das liegt aber auch an diesem, ich glaube aber nicht, dass das unbedingt zwangsläufig jetzt mit den Fans und so zu tun hat, sondern es liegt, glaube ich, an der Nach-Corona-Welle, ne, Nach-Covid-Welle so, dass die meisten kleineren Clubs und sowas, diese ganzen intrinsisch motivierten Leute, die dann Studierende und so, das ist alles weggefallen. Also das ist alles jetzt plötzlich so viel mehr Paperwork und viele Clubs hatten doch dann Doppelbookings vor lange. Und da war dann kein Raum irgendwie einfach so, ne? Dann pusht man zusätzlich noch unglaublich viele Minderheiten, die jetzt auch noch, ne, alle rein müssen und so weiter. Und dann war halt wenig Raum, finde ich, für so Nischensachen. Und dann geht's ja auch viel mehr ums Wirtschaftliche. Und diese Art von wir machen es jetzt, weil wir voll Bock drauf haben, ist ein bisschen weniger geworden.
Aber ich fand, als ich da war, war das ein bisschen so. Das hat mich so erinnert, also ich war ja früher auch, Leute haben mich mitgenommen, hierhin, dahin mitgenommen und ich kam da rein, dachte mir so, okay, ich bin hier zum So-Machen anscheinend, das habe ich lange nicht mehr gehabt und viele Leute.
Ja, natürlich, viele Leute gibt's. Es ist halt so ein algorithmisches Problem, finde ich, heutzutage, weil wir haben keine gute Lobby. Bei uns in dieser Sound-Geschichte gibt's halt echt null Lobby.
Ja, das stimmt.
Nada, niente.
Das ist oldschool. Das ist played out, das ist oldschool, das ist Hip-Hop.
So, das erzählen sie immer, aber theoretisch ist so die Mucke, die ich mache,
hängen geblieben.
So genau, all diese Klischees halt so, ne, das ist halt so, auf die gebe ich halt ein F so, deswegen mache ich mein Ding auch so, ohne dass ich versuche auch diese Narrative von dieser Sound-Ästhetik, wie sie dann zum Teil, weil guck mal, wenn du jetzt zum Beispiel auf so eine Boom-Bap-Webseite gehst oder halt so eine Art Insta, die so allumfassenden Boom-Bap zeigen, dann machen die Nas, Biggie, Tupac, Mobb Deep und DMX.
Als Beispiel.
Und dann immer so, choose your favorite three und die Big Daddy Chain, Rakim und Nas. Und dann denkst du halt, ja, die haben ja schon auch recht und so und das ist alles nice und bitte gib den Leuten bitte immer noch ihr Flowers so safe. Aber in diesem Kontext sind Leute wie wir ganz oft wie so, als wären wir nichts. Weißt du, das ist ganz komisch, weil wir nicht diese Hit-Alben haben, weil wir nicht so, dabei ist der Sound. Also es gibt unglaublich krassen Sound. Mhm. Also gerade europäischen, vor allem deutsche Beatmaker, selbst ein Hulk Hoden, Digital Luke, Blue Step, Made in M, Klaus Layer, Shea Spaten.
Das alles deutsche?
Das sind alles deutsche Typen. Die sind alle krass. Und da gibt's noch No Sum, da gibt's Thelonious Coltrane. Es gibt so viel krasse Leute. So viel krasse Leute von hier, dass es eigentlich schon unverschämt ist, dass der Rest der, also der Rest der Welt, die Beatmaker-Szene checkt ja. das und weiß das. Also deswegen HAV und Vinyl Digital sind ja auch die zwei größten Mail-Order für Hip-Hop irgendwie, zumindest im europäischen Raum. Und da kaufen ja alle. So. Und über diese Plattform natürlich ist auch dann gerade so Beat-Platten verkaufen auch zu der Zeit richtig stark gewesen. Dann haben wir die auch nochmal zusätzlich supportet und auch viel Platten hergestellt für Beatmaker. Das ja. heißt, wir hatten eine riesigen, oder wir haben einen so einen riesen Flourish Raum, also auch diese Lo-Fi-Geschichten, One, Two,
ja.
bist du auch zum Beispiel. Das ist alles so von uns entstanden hier auch, so diese ganzen Playlisten und sowas, ne? Verbindung mit Schweizer und österreichischen Produzenten. Das ist ein riesen Sumpf.
Ist denn wirklich in Europa oder in der Welt irgendwo oder in anderen Ländern, ist bekannt, ja, Deutschland, was den Sound angeht,
ja.
stark.
Ja.
Das ist bekannt.
Ja, das ist bekannt.
Krass.
Es gibt ja, ich würde das nicht als Bubble bezeichnen, in dem Sinne, aber wenn wir jetzt alle in unseren Bubbles sind, so, ne, dann ist es klar, dass ich zum Beispiel jetzt weniger gerade weiß, was gerade voll angesagt ist. Zum ja. Beispiel im Stand-Up-Comedy ja. versus Street Culture, Urban, ja. So, da wüsste ich jetzt einfach nicht, genau, da
ja, gucke
ich
drin. Nicht,
ich ein bisschen so halt, ja. ne, ein bisschen Teddy, ein bisschen dich, ein bisschen ein paar Leute so, aber ich bin jetzt da nicht so Woche für Woche dabei. So ähnlich ist es bei uns, aber ihr habt ja aber voll Cloud, bei euch geht ja voll was, da ist ja voll was da, da sind ja Themen, da wird sich auseinandergesetzt, da gibt's viele Leute, die so, und ähnlich ist es bei uns halt auch. Das heißt, wir haben auch eine weltweite Fanbase halt, und viele andere Beatmaker auch, und davon leben wir halt auch. Und deswegen gibt's da auch diesen mega Austausch. Und das ist schon für viele Leute klar, dass vor allem Beats made in Germany halt schon echt heutzutage ähnlich wie bei Graffiti. Ähnlich okay. wie, du musst dir vorstellen, wir hatten in Deutschland Battle of the Year gegründet, also die erste Weltmeisterschaft im Breaken. Wir hatten den Münster Monster Mastership, das war ein Skateboard-Weltmeisterschaft. Wir haben die Meeting of Styles gemacht in Wiesbaden. Das ist sozusagen das größte Graffiti-Treffen gewesen von der Szene. Und bis auf jetzt das größte Rap-Festival, was wir nicht gemacht haben, hatten wir aber trotzdem krasse Beatmaker-Festivals schon. Ja. Ja, in Köln damals gab es Beat-Barbecue und so, wo halt mehr als 1000 Leute da hinkommen, um nur Beats zu hören. Und wir haben halt in Deutschland immer schon so eine Art, schon federführend da mitgeholfen, dass Hip-Hop nochmal einen zusätzlichen Boost kriegt, gerade was mit Graffiti betrifft. Ne? Weil in den USA gibt es ab 86, 87 die White Trains, Crack kommt nach New York, die Züge und da malt kaum einer. Wild Style ist eigentlich, der Film ist ja eigentlich nur so gefühlt eine, hey, wir müssen nochmal schnell dokumentieren, was wir eigentlich alles gemacht haben, bevor es weg ist.
Ja, das habe ich gar nicht verstanden, nicht gefühlt, ist auch nicht meine.
Und deswegen halt, ne, das ist halt so, das ist dann, das wurde sozusagen eigentlich dann auch von einem deutschen Fernsehen, vom ZDF ja finanziert. 50.000 Dollar haben sie dann reingehauen. Ja,
ganz kurz, weil du sagst, über die Grenzen hinaus ist jetzt, also was ich jetzt zum Beispiel, das ist mein Wissensstand. Wow. DJ Tomek zum Beispiel.
Ja.
Ob er der Erste war, weiß ich gar nicht, aber er war für uns Gymnasiasten war so, DJ Tomek ist der Deutsche, der hat Kontakt zu den USA.
Ja.
So, ist das jetzt gut, dass der den Kontakt hatte, weil es war ein Kontakt, oder ist das vielleicht der Falsche gewesen, weil sein Sound nicht so geil war, oder ist wir haben nur den Typ mit der Glatze gesehen, auf einmal KRS-One. So, keiner wusste, also heutzutage könnte ich jetzt nicht mehr einschätzen, war das jetzt gut, dass der die Brücke geschlagen hat, ist das der richtige Typ dafür gewesen, hat er es gut gemacht?
Ja, hat er, weißt du warum? Er hat auch die richtigen Leute rausgebracht. Also man hat die richtigen Leute zusammengebracht. Man kann jetzt über Tomek sagen und denken, wie man will, ne?
Weil
also,
ich weiß nämlich gar nichts.
Ich bin ausgestiegen ab einem Song, der hieß, glaub Gangster will. So, da
war
dann die Hook, tu den Gefahren und bleib Gangster.
So. Wunderschön.
Da war ich dann halt raus, weil kurz danach ging ja auch dann dieser Gangster bei Deutschland irgendwie Welle los und ich tu war da so, that's not my thing. So.
Ja.
Ich habe zwar das Video und so, das alles so verstanden, dass es so auf 30er, 20er Jahre gemacht wurde, bla, mit Corrupt damals und so, aber er hat ja es geschafft, zum Beispiel beim KRS-One-Song da auch einen Torch mit drauf zu holen, auch einen René. Und er hat wirklich eine Menge deutscher Rapper, auch Afrop und so weiter, vielen Leuten geholfen. Ne? Die haben ja, da gibt's eine Story, irgendwie, das hat mir René erzählt, zu dem Video von Rhymes Galore mit René und Flavor Flav von Afrop, dass Afrop beim Abflug nicht fliegen durfte, wegen irgendwie ein Pass oder wegen irgendwas war nicht okay. Und dann haben sie trotzdem dann im Video organisiert, dass er in Deutschland halt da so drehen kann, im Video, wo er sagt, ja, ich kann leider nicht mit rüberkommen, bla bla bla.
Ach,
ne?
Das haben die
mit, haben sie gedreht, okay. Mit so einem Polizeiding, das haben sie extra noch gedreht,
crazy,
damit er trotzdem im Video ist.
Das ist die Story.
Weil sie halt nicht nochmal hinterfliegen, oder wie auch immer das alles nicht organisieren konnten, und dann haben sie es halt so gemacht, deswegen ist Afrop nicht in New York im Video, aber ist trotzdem im Video. Mhm. Er hat sich schon echt Mühe gegeben. Der hatte eigentlich, weil das war ja super Mainstream, ja, das kam ja dann später das Little Kim-Ding raus und so. Und da hat er ja auch zum Beispiel Trooper the Don drauf und so. Also das sind schon echt nice Features, wo er sich auch gecheckt hat, so ey, das sind die Leute, die das mit den Features machen, die können liefern, weißt du, was ich meine, also in dem Fall. Und ich denke schon, dass das Gesamtkonzept von Tomic da schon korrekt war, so. Und dass sie da auch, wie gesagt, so Curse, Stieber Twins, und Jizzer, ne, zusammenbringen. Und
ey, wenn du das jetzt alles aufziehst, stimmt, Alter.
Das war wirklich
viel und viele Songs und mit ganz vielen Leuten, stimmt,
Alter. Ja. Und gute Videos auch.
Ja, und dann noch dieses Lil' Kim-Ding und hast nicht gedacht, der hat bestimmt 5, 6 so Mammut-Projekte gemacht.
Mammut, ne? Ja. Das waren auf jeden Fall Dinge. Und deswegen ist das cool, weil er hat guten Leuten geholfen. Mhm. Also, kannst du sagen, was du willst, so. Deswegen.
Wer ist denn für dich, hast du ein, auch geil, dass die Frage zum Schluss kommt, hast du ein, ich will einmal deine Top 3 Produzenten, also deine Top 3 Beatmaker.
Weltweit oder aus Deutschland?
Ja, weltweit.
Me, myself and I? Nein, Quatsch.
ich verstehe den Scherz nicht mal.
Ja, nee, es ist so, meine Top 3 Produzenten. Also einer, der definitiv mir hart beeinflusst hat, war die Hightech von damals mit Telequali, Reflection, Tell Most Def, etc. Die Produktion von Hightech, der doch dann ist dann später zu Dre gekommen und hat.
Ich kenne wahrscheinlich ultra viel von dem, ich weiß nicht, dass das der ist.
DJ Hightech sozusagen. Hightech ist definitiv einer der Jungs, der mich krass beeinflusst hat.
Was mit Dilla auch?
Auf jeden Fall Jay Dilla, definitiv. Habe ich hart gehört. Ich würde sogar sagen, dass Dilla und Madlib wie so zusammengehören für mich in dem Fall. Die würde ich nicht so als zwei Einzelne, weil die beiden mich so zeitgleich interessant beeinflusst haben. Und sonst würde ich einen deutschen Produzenten noch nennen, und zwar Glamalicious.
Nochmal bitte?
Glamalicious.
Glamalicious.
Von Main Concept.
Okay, Main Concept hört sich nach 90ern.
München. David P., DJ Explizit und Glamalicious. Die sind.
Von welcher Zeit reden wir hier? Sind die aktuell
98.
Sogar?
Die haben jetzt 35, die haben dieses Jahr am 15.11. haben sie 35 Jahre Main Concept. Da waren eine richtig fette Gaudi in München und David P. Also check das einfach mal aus, ist wahrscheinlich nicht dein Ding, aber
trotzdem. Glamalicious.
Ja, die Beats, die der damals gemacht hat, als ich ihn dann später kennengelernt habe, er mir erzählt hat, wie er sie gemacht hat.
Zeit voraus, sagst du?
Alter, also für Hip-Hop-Shit. Für das, wie ich es mag und alles, muss ich dem Typen einfach übelste Props geben.
Okay.
Also das ist wirklich phänomenal, was der gemacht hat. Und ich feiere den einfach als Mensch auch und so. Und ich bin
einfach. Das ist so eine Nerd-Folge. Da werden die Leute, die also erstmal voll wenige werden natürlich mit diesem.
Ja,
mit
das dem ist auch okay. Also ich finde das okay so. Also wie gesagt, es ist ja einfach nur eine Sache, die einen selber beeinflusst hat, wo du einfach sagen musst, ey, das hat einfach bei mir was ausgelöst. Und auch wenn du sämtliche, weißt du, man darf bei mir nicht mal so falsch verstehen, dass ich jetzt nur so ein Purist bin, der nur so, ja, man, ich liebe Jazz und ich liebe Jazz-Rap und nur so und oldschool. Im Gegenteil so.
Ja.
So, ich zeig mir, was du kannst, du machst einfach fresh, sei fresh, sei fresh im Trap, sei fresh im Drill, sei fresh, Alter. Mhm. So komm mir nicht mit irgendwas Krummschen, dann ist egal, weil es gibt auch genug beknackten Rap, wo Rap retten will. Ja, ich nenne das immer so Öl-Rhymes, so. Irgendwie, sie da oben haben gesagt, wir dürfen nicht.
Ja.
Bro, das I can't hear that, weißt du?
Aber das ist voll schwer, weil das ist ja Todesgeschmacksfrage.
Und Digga, was glaubst du, wie viele Kackbeats es im Boom-Bap gibt?
Ja,
weil es nicht einfach ist, so Beats zu bauen. Ich nenne das jetzt sogar Boom-Bap, wo eigentlich ist es für mich einfach Hip-Hop-Beat. So.
Ja.
Also, aber da gibt es halt auch viel Schmutz.
Glaube ich, aber ich zum Beispiel, ich weiß, ich höre ein SSIO-Beat und ich muss so hart mit dem Kopf nicken, weiß aber nicht warum. Ich weiß es nicht.
Weil's, ich kann jetzt so ein bisschen ganz leicht sagen, es ist einfach die, es gibt so in Beats, in der Produktion, ich sag mal, man redet von dieser Funkiness, ja, und damit meine ich jetzt nicht irgendwie, sondern es geht um die Ghost Notes, also die kleinen Zwischenschläge zwischen bum, 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 bum. Weißt du, dass du also die dazwischen, dass das Zeug sozusagen, wenn du da einen geilen kurzen Rhythmus erzeugst, dann ist das einfach eine Art Frequenz. Du kannst dann nicht sitzen. So.
Ja.
Das fällt dann voll schwer, wenn ein
krasses Ding knallt. Aber manche Menschen können das.
Dann sind sie aber auch stiff, dann haben sie irgendwas,
dann ist
im Kopf irgendwas nicht in Ordnung. Also dann sind die im Kopf woanders. Aber ich meine, diese Art, klar gibt es Leute, die sich nicht fühlen, ist ja klar. Aber ich glaube es, also mir, und ich mache den Spaß öfter mit Leuten, mir sagen es auch Leute, ich baue ein Beat zu Hause, so, boah ey, oder ich zeig Leuten 50 Beats und sie immer beim ganzen Zeit so und dann so, ey boah, das ist voll krass, bei jedem Beat, Kopfnicken, so, ist halt einfach die Ästhetik, dass es rollen muss, es muss rollen, so, es muss rollen, es muss in sich stimmig sein, das ist es, dann liebst du es auch. Dann wirst du auch sagen, ja, sowas mag ich, aber sowas die machen, ist nicht so, aber das, dann kommen diese Sprüche, weil es gibt ein Handwerk dahinter, so.
Und ich glaube offensichtlich.
Und ich glaube auch, dass es viele Produzenten in Deutschland mittlerweile gibt, und inklusive mir auch, die dieses Handwerk verstanden haben und das auf ein neues Level gehoben haben, nochmal zusätzlich. Also nicht nur einfach reproduzieren, was früher war, sondern mit einem ganz neuen Approach da nochmal reingehen, weißt du?
Deswegen es gibt ja wahrscheinlich auch ganz neue Tools, oder nicht?
Ja, klar. Ohne Ende.
Ja.
Ja, und ich nenne halt mein erstes Projekt, mein erstes offizielles Release war halt, oder heißt Old School Future.
Mhm.
Ne? So, um einfach so ein bisschen damit auch zu kokettieren und so.
Ja.
Lass den Leuten ihren Spielraum. Aber ich werde natürlich oft in der Ecke gedrängt, ich rezitiere jetzt einfach kurz Daniel, weil das halt so gesagt hat. Da gibt's ein Interview von ihm und Nico und er sagt, ja, ich könnte ja auch jetzt den Fico Pratzlewicz anrufen und dann macht er das in der MPC-Beats und dann klingt das halt wie in den 90ern so. Und ich so, ey Bro, nee, gar nicht. Mach ich überhaupt nicht, du hast keine Ahnung. Aber in so eine Ecke wird man halt oft gedrängt. Ja. Das heißt, dagegen wehre ich mich nicht im Sinne von nach außen, weil ich glaube, ich mir auch zu blöd wäre, ständig zu erklären zu müssen, nee Bro, ich bin nicht ganz so hängen. Aber das ist so
ein Konflikteninnerer, ne? Weil du würdest gerne sagen, hallo, ihr ganzen, könnt ihr bitte einmal ganz kurz zuhören, das und das, nicht so und so.
Ja.
Aber du musst dich damit abfinden, dass...
In Deutschland, ja.
Ja, okay.
Ich sag's ehrlich, das ist ein deutsches Ding so.
Okay.
Gar nicht Neid und Missgunst in dem Sinne, sondern einfach so... In Frankreich oder so setzen sich die Leute automatisch mit Musik viel mehr auseinander. Da gibt's so Sachen wie, da triffst du gefühlt alle Menschen, egal welchen Alters, und die kennen dann aber so Classic-Hits. So, wie wenn jetzt gefühlt weiß in Deutschland halt jeder dann irgendwie noch vielleicht die Lyrics von Dida, die Hook.
Ja, ja.
Dida. Also so ein, aber in Frankreich können die Leute so Songs von MC Solar, von einem der ersten Rapper, mitrappen und weil das so französische Hits geworden sind, so für die Gesellschaft, weil die auch anders wahrgenommen wurden. Und das hatten wir in Deutschland halt nicht. Wir hatten so eine komische ich muss mich am meisten immer verteidigen vor den Deutschen.
Das war Persiflage so.
Vor den Deutschen, die immer so, ey, yo, machst du yo. Die machen immer so einen, so, machen sich lustig über mich.
Yes.
Die Deutschen. Und die Kennex immer so ein bisschen so, so ein bisschen so.
Ja, du machst nicht.
So Blumentopf oder so.
Du machst
so.
Nicht verhandeln. Du machst eher so diesen Muschi-Hip-Hop. Nicht dieses gefährliche Straße und so.
Ja, keine Ahnung. Halt so gibt's immer dieses, ne? So, da bin ich halt immer so. Dadurch, dass mich diese Art von den Leuten, diese Nichtbereitschaft, einfach da offener miteinander für uns alle umzugehen, bin ich halt deswegen auch meistens deswegen halt weniger interessiert, den Leuten das jetzt auch noch irgendwie zu zeigen.
Aber dann bist du ja voll fein in deinem Kosmos mit den Leuten, die dich appreciaten, die dich wertschätzen. Pass auf, jetzt mache ich eine super Überleitung zum Ende. Deswegen in deinem Kosmos, die dich appreciaten, die dich wertschätzen, da wo du bist, man kennt deinen Namen, man fühlt das, was du machst. Die Leute, die jetzt bis jetzt dran geblieben sind, die müssen ja das interessant gefunden haben. Was kannst du denen jetzt ans Herz legen? Wo können die sich was reinziehen? Von dir. Um zu wissen, also wovon du die ganze Zeit geredet hast.
Halt, du kriegst halt, erstmal habe ich halt natürlich, ich bin überall so. Also du kannst auf jeder Plattform, gibst du einfach nur Figub, F-I-G-U-B ein.
Ja.
Das kannst du auf Google tippen. Weil das Geile ist bei mir, dass ich die Kombination der Worte, so die Einzige, also ich bin der Einzige, der so heißt im Internet. Und Bratzlewicz ist genauso einzeln. Das heißt,
so einprägsam,
du findest halt diesen Namen immer.
Ja.
Und schlussendlich dann halt auf allen Plattformen. Du kannst sofort klicken. Also es gibt für die Deutschrap-Fans einiges für Deutschrap. Es gibt für die Instrumental-Heads einiges Instrumental. Es gibt für die Englisch-Rap-Fans einiges auf Englisch. Und für die auf alles Bock haben, zieh dir einfach meinen Katalog auf Spotify komplett rein. Ja. Es ist unglaublich. Also da ist viel halt Musik. Und einfach den Namen eingeben. Das ist einfach, glaube ich, das, was ich glaube, man sollte sich da durchdenken. Ich würde den Leuten das auch gar nicht sagen, welches meine Alben wäre.
Ich habe gerade überlegt, ob ich das fragen soll, dass ich mir so, nee, so wie ich dich jetzt einschätze, würdest du gar nicht so gerne sagen, hört euch auf jeden Fall das oder das an, sondern gebt euch.
Ja, also da glaube ich, ist es am besten, wenn man sich einfach mal lostickt und einfach mal loszieht. Ich glaube, dass man relativ schnell erstmal hängen bleibt und wenn man sich ein bisschen
davon interessiert. Es hat Suchtpotenzial des Grauens.
Es ist halt einfach,
weißt du. Und auch will ich nochmal ganz kurz sagen für die Leute, falls jemand mit Gedanken spielt, irgendwie, ja, ich habe schon mal gefreestylt oder ich könnte auch freestylen, das sind halt auch, die sind halt zum Freestylen ja, wirklich aus der Hölle so, du kannst so geil darauf freestylen. Ja. Ob es jetzt atmosphärischer Freestyle ist oder Battle Rap, das ist, genau, du kannst da so geil darauf freestylen.
Und da würde ich halt zum Beispiel auch sagen, dass ich jetzt in diesem, um das für mich so abzuschließen, dass ich, glaube ich, mich so beschreiben würde, dass ich sage, ich habe, wenn du mir eine Top 3 vorfragst, dass ich alle Beatmaker, die ich so gesehen habe, die mir gefallen haben, mir immer das Beste von denen gepickt habe und so ein bisschen in mein Stuff eingeflossen ist. Und dadurch würde ich sagen, bin ich für mich eine sehr gute Summe von sehr, sehr vielen deiner Lieblingsbeatmaker. So, und ich glaube, ich kriege das ganz gut hin, das in meine eigene Farbe zu bringen.
Weißt du, was ich meine? Nicht mehr sagen. Das waren die besten Abschlussworte. Ich bin die Summe meiner eigenen Junge. Wir sind raus.
Peace out.
Junge.